Wer redet, ist nicht tot.
Und heute rede ich mit Christoph Raffelt. Das heißt, hier sind die Flaschen und wir reden über Wein. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Abend. Ich habe Post gekriegt, ja? Und zwar jetzt nicht von dir, also jetzt nicht du, also ich kriege ja immer, das ist ja total praktisch, das muss man, können wir der Hörerschaft ja auch mal erläutern, wie das hier funktioniert. Also ich habe ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von Wein. Ne? Ich maße mir nur an, Wein zu trinken und danach zu urteilen. Was ja,
und du kannst es halt, kannst ihn halt gut beschreiben.
Ja, so, auch, zumindest originell oder unterhaltsam.
Originell und unvoreingenommen, das hat ja was, ne?
Ja. Also, naja, ja, und wie das halt funktioniert, aber ich weiß halt immer nicht, was ich für Wein kaufen soll. Ich gehe halt, entweder kaufe ich so irgendwie meine Stammwinzer, also die Standarddinger, die ich mir immer kaufe, weil da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Oder ich gehe halt in einen Weinladen und probiere irgendwas oder sage halt, was mir schmeckt.
Du vergisst ja auch immer, was du getrunken hast.
Genau. Ich vergesse ja auch immer, was ich gesagt habe. Ich vergesse auch immer, was ich gelesen habe. Und ich vergesse immer alles.
Ja. Wenn man die Sendung quer hört, fällt das dann auch irgendwann auf.
Aber ja, ne? Ist egal. Jetzt machen wir eine Nummer draus. Jedenfalls ist das ja so praktisch, also weil ich ja nicht weiß, was ich so aus dem Stand und irgendwie online mir kaufen sollte, geht der Christoph immer hin und bestellt mir einfach irgendwas. Das hat dann auch immer so ein bisschen was wie Weihnachten, weil dann kommt halt ein Paket und da ist dann Wein drin.
Ja, genau. Vorzugsweise bestelle ich mir das Gleiche.
Ja.
Damit ich dann
nicht immer, die aber.
Nee, aber wir arbeiten dran.
Genau. Ja, so funktioniert das hier und das ist total praktisch, was halt auch insofern ganz cool ist, weil du mir noch ein bisschen Kohle geschuldet hast, so dass ich den ganzen Scheiß nie bezahlen musste bisher. Stimmt. Das fühlt sich auch dann immer total geil an, irgendwie so, hey, alles für lau.
Genau, es kommt sehr einfach schön. Wein, die monatliche Weinlieferung.
Ja. Genau, die kommt. Und jetzt, ich habe noch eine andere Post gekriegt und ich bin nicht sicher, was drin ist. Also es ist auch so eine Flaschen, wie heißen die, so Flaschenkarton, ne? Mhm. Und ich vermute nur, was drin ist. Ich habe nämlich bei einem Crowdfunding mitgemacht.
Ah, okay.
Und da fehlt mir ein Messer.
Bier, oder?
Nee, das auch, aber das war mit Andreas. Aber das Bier habe ich, das Bier, was ich beim Crowdfunding, bei Andreas Brauerei-Funding, hätte kriegen sollen. Nee, das habe ich immer noch nicht gekriegt.
Ah, okay.
weil ich da ja häufiger bin, weil wir da ja auch immer senden von Andreas aus. Und ich dann immer sag so, ja, ist egal, gib erstmal den anderen, ich hol's mir dann beim nächsten Mal, nehme ich's mir dann mit. Und dann ist aber immer keins da.
Nimmst du mir auch mal eins mit? Ich würde diese Berliner Weiße sehr gerne mal probieren.
Na, du kannst mal vorbeikommen.
Ja.
Was ist denn das für ein Karton? Da ist man ja verdurstet, bis man den.
Mach das mal im August, weil wir wollen ja eh noch aufs Tempelhofer Feld auch.
Genau. Und die Brauerei von Andreas, die ist ohnehin bei mir um die Ecke.
Ah, okay.
Also das ist irgendwie eine Verpackung, die sollte man eigentlich. Das ist super, musst du so einem Alkoholiker geben, wenn er zittern kriegt. So, hier ist ganz viel Alkohol drin.
Nimm. Oh. Und dann das kannst ist aber halt jetzt nicht von Simons Brennerei.
Nee, oh, das war teuer. Ah. Oh, das war teuer.
Ich habe mich zurückgehalten, aber ich habe auch bestellt und auch schon was bekommen. Aber ich habe mich jetzt nicht auf die Brände, sondern lediglich auf den Wein kapriziert.
Nee, ich habe mir nur Schnaps bestellt. Ah. Die Liebste meinte, so viel Schnaps trinkst du doch im Leben nicht. Mhm. Aber das klang alles so lecker.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann habe ich hier was und dann da und habe direkt gesagt, ja, und wenn der Rum fertig ist, dann schick mir doch auch noch was von dem Rum.
Auf jeden Fall. Ja, also den möchte ich auch auf jeden Fall probieren. Und witzigerweise, also er hat ja jetzt gar nicht so viele Vertragshändler, zu denen er liefert, aber hier nach Hamburg.
Ah ja.
Ja, es gibt hier einen Laden, bei dem man seine Brände kaufen kann. Und zwar so ziemlich, glaube ich, alles, was er produziert.
Ah. Ja. Und was ich mir dann unter anderem bestellt habe bei ihm, ist auch der Gin. Der
Den würde ich natürlich auch sehr gerne mal probieren.
Ja, aber der ist so speziell.
Okay.
Der ist so speziell, das ist halt, das ist mit nichts, also das ist nicht, also ich habe nicht mehr das Gefühl von Gin.
Okay, dann interessiert es mich erst recht.
Also das ist so, ich dachte auch so, hey, komm, Kati kam vorbei, war auf dem Weg und ich war so, hey, bring eine Flasche Tonic mit. So, hey, wir zwitschern uns ein. Dann kam sie mit einer Flasche Tonic, dann habe ich irgendwie einen Rest, also ich hatte noch einen Hendrix offen, den habe ich dann erstmal leer gemacht. Da ging aber nur ein Glas raus, das hat sie dann gekriegt und ich habe dann den neuen genommen. Ich dachte, okay, für mich nur das Beste. Und das hat nicht geschmeckt.
Okay.
Also der schmeckt absolut spektakulär, das Zeug.
Du musst ihn mal fragen, welchen Tonic er dazu empfiehlt, weil auch da gibt es ja mittlerweile relativ viele unterschiedliche Geschmacksvarianten, muss man schon sagen. Ach. Also bestimmt 10, 12 Stück hier auf dem Markt.
Aha. Ja.
Also ich habe auch immer gedacht und grundsätzlich würde ich auch sagen, eigentlich sollte jeder Gin mit dem normalen Schweppes schmecken, aber also Schweppes ist halt schon ein sehr süßer Tonic und es gibt halt welche, die sind deutlich herber und die haben wirklich auch eine ganz andere Aromatik. Also also da kann man schon echt so ein bisschen hin und her probieren, wenn man jetzt zufälligerweise den Luxus hat, dass man irgendwie 5-6 Gin zu Hause hat und dann auch nochmal 5-6 Tonic, dann kann man schon sich einen schönen Abend machen damit, auf jeden Fall.
Ja, irgendwann ist wieder Geld auf dem Konto, dann mache ich das mal und werde dann berichten und zwar laut lachend.
Ja, genau.
Aus dem Fenster hängend werde ich dann berichten mit dem Megafon.
Zum Fenster fallend.
Na, jedenfalls ist dieser Gin wirklich, wirklich katastrophal lecker. Mhm. Also ein so spektakulärer Geschmack, ich habe bisher nur den Gin aufgemacht. Ich habe auch noch Whisky bestellt und habe noch einen Apfelbrand und noch, weißt du, so, oh, davon auch noch. Irgendwann auch vergessen, für wie viel ich da bestellt habe. Und das hat echt ein bisschen wehgetan dann auch, als ich die Rechnung überwiesen habe. Jetzt habe ich auch genug Schnaps für ein Jahr, weißt du?
Für ein Jahr.
Ja, bestimmt. Also so viel kann ja einer essen. Ich meine, das ist ja nicht, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Also wir können das jetzt nicht so machen wie vor 10 Jahren, als du den Flug verpasst hast.
Nee, also das hört sich jetzt eher so an, dass das bei mir eher für 2 bis 3 Jahre reichen würde. Aber also was ich ja relativ schnell wegkriege, ist sowas wie Averna oder so. Aber
ja, gut, das ist
Schnaps,
ja.
Also Schnaps, also Schnaps braucht bei mir schon echt lange.
Ja. Ich bin gespannt.
Und
Schnaps
wird sich immer so.
Und was jetzt tatsächlich per Post gekommen ist, was ich gerade ausgepackt habe, mühsam, ist noch ein Gin.
Ach.
Ja, und zwar Berlin Dry Gin. Berliner Brandstifter, Edition 2012, Flasche 386 von 9.999, Hand abgefüllt. Was auch immer das jetzt heißt. Cool. Hört sich auch gut an.
Hört sich auch gut an. Ich habe davon gelesen irgendwie, aber.
Ja, genau. Ich meine, das wäre so ein Crowdfunding-Projekt gewesen, glaube ich, oder? War das Crowdfunding? Ich weiß es gar nicht genau. Das
weiß ich jetzt auch nicht.
Ich weiß echt nicht mehr. Na, den hatte ich dann mal angefragt, ob er nicht mal Lust hat, mir Rede und Antwort zu stehen zum Schnapsbrennen. War aber irgendwie zeitlich nicht. Nein, jetzt habe ich halt noch mit Severin gesprochen.
Ja, das war ja eine sehr, sehr schöne Sendung.
Ach, das sind so magische Momente. Ja. Also
wir können mal zwischendurch einfach nur so einstreuen, weil soll ja auch getrunken werden. Ein bisschen vom Josten und kleinen Pinot Noir A 2012 ins Glas schütten.
Ich soll vom, warte mal, Enderle was? Und Moll.
Nee, Josten und Klein.
Ja, Moment. Das ist immer die letzte, wo man, ne? Ah. Mhm. Vielleicht habe ich auch die falsche aufgemacht. Nee, hier, Josten und Klein, Pinot Noir, genau. A.
Ja.
A. Genau. Eigentlich wollte ich noch den Gin probieren, aber gut.
Nee, mach mal weiter, ruhig. Also erzähl ruhig weiter, aber ich dachte, man kann schon mal irgendwie im Glas schwenken und schon mal schnuppern, so nebenbei.
Das ist jetzt wieder so einer mit so einer Farbe, dieser Pinot, was du in Deutschland nur schwer verkauft kriegst, ne?
Das sagt ja der Silberin, ne?
Ja, das ist... Der ist ja gar nicht richtig rot.
Nee, und wenn du wirklich wenig ins Glas tust und du hast einen relativ breiten Boden, also wie jetzt im typischen Burgunderglas beispielsweise das der Fall ist, dann hat der ja wirklich nur so eine leicht rote Tönung und der Rest ist halt durchsichtig, ne? Also das ist zu den Rändern hinweg ist der ja wie Wasser eigentlich, ne?
So, ich tue es mir einen Schluck Gin.
Echt?
Was für ein Leben!
Du meinst, du brennst dir erstmal den Mund aus, genau, bevor du irgendwie meinst, du könntest dann noch was von dem Pinot Noir.
Ach so, meinst du, das geht gar nicht? Das geht gar nicht.
Mach das doch nachher.
Stimmt. Jetzt ist er aber im Glas.
Meinst du das erst 40% und danach trinkst du dann.
Ich riech mal dran.
13.
Er riecht auf jeden Fall eher nach Gin als der Gin von Severin.
Okay.
Aber ist halt Gin. Nee, ich stelle das jetzt mal weg. Entschuldigung.
Ja.
Jetzt habe ich kein Wasserglas mehr. Es ist alles ein Kreuz mit dem Alkohol. Hände weg vom Alkohol, sage ich immer. So, naja, jedenfalls gibt's offensichtlich Gin aus Berlin. Ich prophezei jetzt mal, das ist halt eigentlich auch egal, weil immer das Gegenteil von dem eintritt, was ich prophezei. Aber ich prophezeie mal, dass Schnapsbrennen das neue Bierbrauen sein wird. Ich habe irgendwie so das Gefühl,
als würde ja überhaupt das. Ja, ich glaube das auch in einem gewissen Maße, aber das Bierbrauen muss ja auch tatsächlich erstmal hier richtig ankommen. Das ist ja, steckt ja noch in den Kinderschuhen. Also wenn du siehst, was in anderen Ländern wie in Dänemark oder Italien oder England und so weiter los ist, dann ist das hier noch Völlefanz, ne? Was hier so an Craft-Bier gebraut wird. Das ist ja echt noch nicht viel. Da glaube ich, da kommt noch richtig viel hinterher.
Ja, und dann kommt also vielleicht sogar parallel Schnaps, weil das
parallel,
ist halt
nicht, ja,
also das
ja.
ist halt was das nach der Sendung mit Severin habe ich auch gedacht, Mensch, da kriegst du so eine kleine Tischdestille, könnte ich mir zum Spaß auch mal hinstellen und dann probierst du halt rum und machst mal so einen Liter oder so. Ist ja egal als Hobby.
Klar, ja. Warum nicht? Du musst halt gucken, dass du nicht erblindest.
Und ja, wenn, dann wenigstens vom Saufen.
Ja, eben.
Ist ja auch schon mal was.
Ja.
Ach Gott.
Ja, nee, das war eine schöne Sendung. Das hat echt Spaß gemacht. Also sowohl die Abteilung Weinbau, Weinausbau, als auch die Abteilung Schnapsbrennen. Weil, also ich meine, ich weiß ja schon so das eine oder andere auch über die Produktionsprozesse im Weinbau. Theoretisch weiß ich das alles. Mhm. Aber so wie in der letzten Sendung auch, dann kommt plötzlich eine Frage, die ich theoretisch eigentlich auch weiß und steht trotzdem auf dem Schlauch,
ja.
weil ich es halt selber praktisch dann doch noch nie gemacht habe.
Ne? Warum eigentlich nicht? Warum hast ausgerechnet
ich würd, ja,
du
würd's
eigentlich...
Ja, ich würde es gerne machen, aber ich hab einfach es zeitlich bisher nicht geschafft, mich tatsächlich mal eine Zeit lang so einem Winzer anzuvertrauen und mit dem mal da ein bisschen was zu machen. Das ist echt schade. Also es ist wirklich schade, ich würde es sehr gerne machen, aber es ist halt... Also was halt wirklich toll ist, ist, wenn du die Möglichkeit hast, so ein Projekt zu machen wie der Thorsten Goffin, ne? Mhm. Marquis, mhm. Mit seinem Blog Allem Anfang. Der hatte ja die Möglichkeit, mit ein paar Kumpels, die auch alle irgendwie theoretisch bisher mit Wein zu tun hatten, also Weinkritiker und so weiter und so fort, halt eine Parzelle an der Mosel, also so eine alte Parzelle an der Mosel zu kaufen, und dort eben selber die Erfahrung zu machen, durch das Jahr hinweg tatsächlich Wein zu produzieren. Ne? Und die haben jetzt praktisch den dritten Jahrgang fertig und die haben eigentlich schon in den ersten 3 Jahren alles mitgemacht, was du als Winzer eigentlich nicht haben willst. Mhm. Ja? Also irre Jahrgänge vom Klima her, also vom Wetter her, dann Fäule, Pilzbefall, Fraß, also denen ist fast alles von Wildschweinen, ich glaube Wildschwein oder von Staren, ich weiß es jetzt nicht, weggefressen worden im letzten Jahr, also plus Pilze, sodass die wirklich kaum Ertrag hatten jetzt dieses Jahr und damit hat halt ein Winzer ständig zu kämpfen, ja, und das kriegen die halt jetzt so auch mit und die kriegen halt auch mit, was es für Probleme im Keller gibt und was da so alles auftauchen kann, wenn man experimentiert. Die hatten beispielsweise im zweiten Jahrgang dann umgestellt von Kork auf Schrauber.
Mhm.
Und hatten dann irgendwie plötzlich einen ganz komischen Ton, also Geschmackston.
Aber der war doch hinterher weg. Ich meine, den haben wir, als der gerade auf der Flasche war, hatten wir den doch bei dir noch probiert damals.
Stimmt.
Und ich habe dann 3 Flaschen Mannwerk, also Mannwerk heißt der Wein.
Genau, der Wein heißt Mannwerk, ja.
Davon hatte ich dann
Riesling,
3 Flaschen Mannwerk. Hier und dieser seltsame Geschmack, der war nicht mehr, also zumindest für mich nicht mehr wahrnehmbar.
Ja, bei mir ist er schon noch da, aber es scheint sehr flaschenabhängig zu sein.
Ah ja.
Also ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Für die ist das natürlich Käse, weil die natürlich was anderes wollten und weil sie einfach viel Energie und Liebe sozusagen da reingesteckt haben. Und wenn das dann nicht so klappt, wie man es haben will, ist natürlich blöd. Mhm. Aber ich find's insofern halt total spannend, weil das halt ein Experiment ist und weil das sozusagen alles widerspiegelt, was man auch eben so lernen kann und lernen muss, ne, um guten Wein zu machen. Also insofern... für alle, die das interessiert, kann das irgendwie dann später mal in Shownotes auftauchen. Der Riesling heißt Mannwerk, ist aus dem St. Aldegund an der Mosel und wahrscheinlich dieses Jahr kaum zu bekommen, weil die halt so extrem geringe Mengen haben. Könnte ich mir vorstellen, dass den tatsächlich dann nur die bekommen, die auch schon die ersten beiden Jahrgänge hatten. Weiß ich nicht genau, aber könnte so sein. Ne?
Aber ich hatte den zweiten Jahrgang, vielleicht kriege ich dann hier ein Fläschchen ab, muss ich mal gucken, muss ich mal rumschleimen gehen.
Ja, auf jeden Fall, finde ich das ein Projekt, was man einfach begleiten sollte, wenn man irgendwie auf Wein steht, weil es halt sozusagen live
wächst.
Live wächst, ja, genau.
Wenn du sagst, Parzelle kaufen, über was für Preise reden wir da eigentlich, weißt du
das? Weiß ich nicht. Ich werde irgendwann mit dem Thorsten mal eine eigene Sendung darüber machen, wenn ich mal wieder in der Lage bin, meine eigene Podcast-Serie weiterzumachen, die irgendwie ich dringend weitermachen möchte, aber es klappt im Moment einfach noch nicht. Aber es wird kommen. Mhm. Dann werde ich auch mit dem Thorsten und vielleicht noch 1-2 mehr aus dem Projekt darüber reden. Dann kann man da auch mal drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass das wirklich viel ist, weil das Problem an der Mosel ja beispielsweise ist, dass viele Parzellen gar nicht mehr bearbeitet werden und andere Winzer, die sozusagen Parzellen rundherum haben, eigentlich froh sind, wenn die Parzellen übernommen werden, weil in verwildernden Rebbergen natürlich auch schnell Krankheiten auftauchen, die sich dann auf den Rest übertragen. Ne? Also Fäulnisse oder Pilze oder so, die dann in so ungepflegten Weingärten möglicherweise entstehen, weil es halt feucht und matschig ist und die Blätter nicht entlaubt, also die Reben nicht entlaubt werden und so weiter. Ne?
Ich sehe ein Geschäftsmodell. Das ist ein asoziales Geschäftsmodell, weil ne, entweder du zahlst oder ich baue hier nichts an.
Also. Nee, dafür haben die ja alle nicht genügend Geld. Mist. Also ich meine, die meisten oder viele der Winzer, die da arbeiten, sind ja auch nur noch Nebenerwerbswinzer, ja, die das einfach auch nur noch aus Liebe zum Wein machen, aber nicht mehr, weil sie unbedingt davon leben können. Das ist eine schwierige Kiste. Also es gibt ein anderes Projekt an der Mosel, das nennt sich Bergrettung. Das sind ein paar Winzer aus Traben-Trarbach, die alte Weinberge wieder rekultivieren und also in Schoss bringen und die dann im Zweifelsfall, glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann versuchen zu verkaufen an Interessierte oder aber selber irgendwie weiter bewirtschaften und wenn sie den einen sozusagen wieder auf Stand haben, dann mit dem nächsten beginnen. Mhm. Also das ist auch ein schönes Projekt. Da ist der Martin Müllen zum Beispiel dabei. Sehr guter Winzer aus Traben-Trarbach und noch ein paar andere aus der Ecke. Bergrettung nennt sich das Projekt. Auch schön.
Ja.
Ganz interessant.
Ja. Kommen wir zum Wein. Warum hast du eigentlich diese drei Weine ausgesucht für heute? Du hast ja immer so ein Motto drüber, das ja. Ich immer völlig ignoriere, weil ich es sowieso nicht verstehe, aber.
Du, wir haben ja jetzt bis auf Weihnachten und Ostern haben wir, das waren ja quasi Sondersendungen, wo auch die Weine teurer waren, haben wir über deutsche Weine gesprochen und wir hatten jetzt eigentlich alle wichtigen Weißweine. Sorten aus Deutschland durch.
Echt?
Und jetzt, ja.
Verdammt.
Ja, ich meine, da kann man natürlich immer noch mehr. Okay. Ich glaube, wir kommen bestimmt noch mal drauf zurück. Also das ist ja sozusagen erst der Anfang. Aber ich dachte, wenn wir jetzt die wichtigen, erstmal so im ersten Ansatz, ne, die wichtigen Weißweinsorten durchhaben, dann können wir jetzt noch die deutschen Rotweinsorten mit dazu nehmen. Das ist ja eine übersichtliche Sache, weil es neben dem, was wir heute probieren, also neben dem blauen Spätburgunder, wie er in Deutschland heißt, oder Pinot Noir, wie er in Frankreich eigentlich genannt wird, gibt es gar nicht so viele andere Rotweinsorten,
die Dornfelder
von Belang sind. Genau, die von Belang sind.
Ach so.
Ja. Ja, nee, klar, Dornfelder ist natürlich eine.
Ja, sagen sie alle.
Ist natürlich eine Rotweinsorte, die nach Spätburgunder dann auch am stärksten angebaut wird. Trollinger ist natürlich auch eine Rebsorte, die stark angebaut wird, vor allen Dingen in Württemberg.
Trollinger kann ich
keinen
nicht dran
besonders
erinnern,
guten Ruf hat.
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals Trollinger getrunken zu haben. Ich kann mich nur daran erinnern, bisher nur schlechte. Dornfelder getrunken zu haben.
Ja.
Ich habe noch gar nichts getrunken.
Das ist auch sehr selten, dass man einen vernünftigen Dornfelder ins Glas bekommt. Ich würde fast behaupten, es ist mehr oder weniger unmöglich. Ich habe schon mal ein, zwei gute getrunken. Also eines meiner Lieblingsweingüter, so im normalpreisigen Bereich, ist das Weingut Bäder. Die machen echt einen vernünftigen Dornfelder. Das finde ich echt gelungen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zurück. Aha. Weil die machen auch einen sehr schönen Frühburgunder und auch Spätburgunder. Ich dachte, also wenn wir die Rebsorten in Deutschland durchhaben, dann stellen wir vielleicht nochmal so ein paar einzelne Weingüter vor, die ich ganz, ganz interessant finde. Ne? Wo man, da können wir nämlich dann auch mal.
Da können wir bei denen dann den Wein auch schnorren gehen. Da können wir auch sagen, hier, wir machen hier Radio. Lass mal rüberwachsen. Oder? Ja. Müsste doch eigentlich gehen. Ich meine, so 6 Flaschen oder so.
Ja,
machen die Profi-Journalisten machen das auch. Die holen sich ihren Presseausweis und dann gehen sie überall schnorren und mit Rabatt einkaufen.
Ja, beziehungsweise die Profi-Weinkritiker kriegen es halt normalerweise auch zugeschickt. Ne?
Siehst du die dann nämlich auch noch?
Ja, kann man machen, aber wir haben ja eigentlich, normalerweise haben wir ja gesagt, wir kaufen die Weine und müssen wir mal gucken.
Ja, ich finde immer nur, ich will nur einfach nicht den Eindruck erwecken, ich wäre bestechlicher, als ich bin.
Mhm. Nee, finde ich auch, finde ich auch.
Darum sage ich okay. gerne dazu, wenn wir es kaufen, aber wenn wir es uns schenken, ja. ich habe ja kein Problem mit uns es schenken zu lassen, zumal ja, das ist halt auch ein teurer Spaß auf Dauer. Also
genau.
Ne, und wenn also ja.
Ja. Ja. Nee, aber insofern, also wir haben jetzt, wir werden sozusagen die deutsche Rotweinlandschaft so ein bisschen durchforsten, zumindest, sag ich mal, jetzt mit den schon alteingesesseneren Rebsorten, wo dann eben zum Beispiel Trollinger dazugehört, wo Lemberger zugehört, wo St. Laurent mit dabei ist, wo Schwarzriesling mit dabei ist und so weiter. Also wir machen jetzt heute eine Spätburgunder bzw. Pinot-Sendung und die nächsten Weine sind ja schon angekündigt. Das sind dann eben drei unterschiedliche Rebsorten. Und bei der hier habe ich jetzt gedacht, wir gucken mal wieder bei einem anderen Weinhändler. Das ist Wein Forster, der heißt dann im Internet der Weinmakler. Mhm. Den habe ich ausgesucht, weil er einfach ein ganz schönes Sortiment hat an sogenannten Garagenweingütern, also an wirklich kleinen Weingütern. Mhm. Hat auch eine eigene Rubrik auf seiner Seite.
Wenn man eigene Reben hat, ist man dann immer noch ein Garagenweingut eigentlich? Oder gilt die Bezeichnung nur für welche, die wirklich nur die Reben dazu kaufen und dann selber?
Nö, gar nicht. Also normalerweise haben die schon ihre eigene Garage, ihre eigenen Weinberge und dann eben sozusagen in einer Größe, wo sie die Weine in einer Garage ausbauen können.
Das ist auch so das Ding. Ich hatte das immer so verstanden, dass Garage Winery heißt, wir haben überhaupt nichts Eigenes, also keine eigenen Reben, sondern kaufen halt Trauben und machen dann halt hier so.
Gar nicht unbedingt. Nee, das kann man natürlich auch machen. So Leute gibt es auch, so Winzer. Aber es gibt halt vor allen Dingen, würde ich sagen, diejenigen, die wirklich ganz klein anfangen und sagen, okay, wir haben halt nur 2 Hektar, wie zum Beispiel Enderle und Moll. Und Josten und Klein haben jetzt auch noch nicht so viel. Die gibt es auch erst seit 2 Jahren. Ne? Also das ist jetzt sozusagen mit die ersten Weine. Bist du noch dran?
Ja, ich bin noch dran.
Ah, okay.
Achso, soll ich so Convenience-Noise machen? So.
Nee, es hatte nur gerade irgendwie so ein komisches Skype-Geräusch gegeben, so ein Klöppen. Deswegen dachte ich, da ist irgendwas komisch. Ja, wie auch immer. Also Enderle und Moll zum Beispiel, die haben irgendwie 2 Hektar. Und die kann man mit Fug und Recht als Garagenweingut bezeichnen. Und bei Weinforster gibt es halt noch eine ganze andere Menge von ganz spannenden Winzern, die sozusagen jetzt so nach vorne kommen. Ja? Also die erst vor wenigen Jahren angefangen haben, die sich schon echt einen guten Ruf erworben haben, die teilweise auch schon viele Jahre arbeiten, aber gar nicht größer werden wollen. Mhm. Aber die einfach, also das Angebot ist wirklich spannend. Also ich gucke hier gerade nochmal durch, Hummel zum Beispiel aus ein Deutscher, der in, ich glaube, in Ungarn Wein macht. Henrik Möbitz, der sitzt in Baden, der macht tolle Spätburgunder und so weiter und so fort. Andreas Durst, das ist ein sehr guter Weinfotograf auch, der seit ein paar Jahren Wein macht. Ja, und 2 haben wir heute dabei, nämlich Enderle und Moll und Josten und Klein. Und den ersten Wein, das ist auch der jüngste von 2012, der ist eben von Josten und Klein. Genau. Und das sind 2 junge Kerls irgendwie vom Mittelrhein, die also sowohl Lagen am Mittelrhein als auch an der A haben. Das liegt ja praktisch direkt um die Ecke. Ne? Da, wo im Prinzip ist, haben die, glaube ich, das Weingut mehr oder weniger da, wo die A in den Rhein fließt.
Hinten steht drauf Remagen. Da habe ich immer die Brücke von Remagen, denke ich dann immer.
Ja, genau.
Arnheim auslöschen. Aber das war wieder was anderes.
Ja.
Ja. Alter, das ist aber, der ist gemessen in seiner Farbe. Also man ist ja dann doch gewohnt, in einen Weinladen zu gehen oder viele dann halt auch in den Supermarkt und da irgendwas zu kaufen, was irgendeinen Namen trägt, den man auf irgendeine Weise kennt, also irgendwie schon mal gehört hat, was weiß ich, also ein Tempranillo oder irgendwie sowas. Und ist es halt gewohnt, sehr dunkle Rotweine im Glas zu haben, die dann auch sehr üppig, marmeladig, kompottig daherkommen. Also wirklich sind sehr dicht in der Nase sind und sowas. Und was ich gerade sehr bemerkenswert finde und was auch irgendwie so ein, ich gerade nicht so richtig deckungsgleich kriege, ist, der Wein ist sehr hell.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr hell, ist aber trotzdem extrem dicht und dick und fett in der Nase. Ja. Das finde ich schon sehr.
Das ist wirklich lustig, weil genau, was du sagst. Also man erwartet, dass eigentlich nur dichte, dunkle, violette oder fast schwarzfarbene Weine wirklich auch Körper und auch Opulenz im Duft und im Geschmack haben können. Und beim beim Burgunder ist es halt genau das Gegenteil. Ne? Es ist, es ist eine dünnschalige Rebe, die eben nicht viele beziehungsweise nicht viele Farbstoffe hat. Mhm. Und weil sie eben nicht viele Farbstoffe hat, wird man daraus auch nie einen so dunklen Wein keltern können. Das geht einfach nicht. Ne?
Muss man ja auch nicht. Das muss nur das Gehirn erstmal begreifen.
Das muss halt nur das Gehirn begreifen. Und man unterschätzt den Wein, wenn man ihn sich anschaut, unterschätzt man ihn halt automatisch. Ne?
Mhm, genau.
Ja, es geht. Es geht ja fast in Richtung eines satten Rosé, ja,
ja.
Was man im Glas hat. Ne? Also wenn wir nachher, glaube ich, Endel und Moll haben, der hat noch so ein bisschen so einen Orangeton dabei, hat fast noch weniger Farbe. Und ja, es sieht echt, es sieht nicht so aus, als könnte er einen wirklich überraschen.
So. Dabei hat er das schon getan.
Ne? Ja,
was zahlen wir für die Flasche?
Wir zahlen, ich guck mal gerade, 11,90 Euro für die Flasche. Spätburgunder ist im Durchschnitt immer teurer als andere Rebsorten, was damit zu tun hat, dass ich glaube, die Nachfrage immer so ein bisschen höher ist als das Angebot und es einfach nicht so viele Winzer auch gibt, die sich mit dem Spätburgunder auseinandersetzen, weil es halt so eine Diva ist unter den Rebsorten. Also er ist sehr aufwendig zu bearbeiten im Weinberg. Das muss man halt echt können und man muss halt auch echt Lust dazu haben, weil er halt Probleme hat mit Spätfrösten, mit Krankheiten. Mhm. Ja, und es ist einfach viel deutlich mehr Arbeit, also ein Vielfaches an Arbeit, ob du jetzt Dornfelder pflanzt oder Spätburgunder beispielsweise. Ne?
Ja, aber ich meine, ne, wenn du Dornfelder pflanzt, musst du dich sogar von solchen Spassemacken wie mir auslachen lassen. Das ist halt immer der Preis, den man dann dafür zahlt.
Das ist der Preis, den man zahlen muss. Ja.
Von Spassemacken wie mir ausgelacht. Guck mal.
Ja, duftet toll, ne? Ja. Also ich finde, er duftet. Was würdest du sagen?
Schwarze Johannisbeer. Aua. Der tut sogar ein bisschen weh in der Nase. Hat ziemlich viel noch so Alkdunst mit drin irgendwie.
Joa.
Also ich neige ja dazu, dass meine Nase in meinem Glas zu versenken und viel zu tief einzuatmen. Vielleicht.
Ja, man riecht ihn schon noch mit so ein bisschen, ne? Finde ich auch. Also er hat moderate 13%. Ist jetzt nicht übertrieben viel. Pinot ist eigentlich auch eher eine, also im Alkohol im Allgemeinen eher so ein bisschen moderater, es sei denn, du hast jetzt Pinot aus, ja, wie bist du?
Das ist auch keine schwarze Johannisbeere, das sind schwarze Kirschen. Also eher Schwarzkirsche als schwarze Johannisbeere. Also eher, also süßer als saurer.
Mhm.
Und irgendwie noch so ein Leder. Eine Ledertasche voller Schwarzkirschen. Eine teure Ledertasche voller Schwarzkirschen. Meine Ledertasche voll Schwarzkirschen.
Okay. Ja, so ein bisschen, also was so ein Spätburgunder halt auch häufig hat, ist so ein bisschen Unterholz oder Waldboden oder so. Mhm. Davon hat er auch so ein bisschen mit drin. Jetzt nicht übertrieben viel, aber.
Ja, aber irgendwas, so ein bisschen, irgendwas, was mal irgendwo gewachsen ist. Ja, so ein.
Und was er gar nicht so hat, was man deutschen Spätburgundern eben schnell nachsagt, beziehungsweise es ist de facto auch so, sind so die Erdbeer- und Himbeeraromen. Ne? Die finde ich jetzt gar nicht so.
Na gut, wenn du Himbeer sagst, da ist Himbeer dabei. Da, ne? Aber Erdbeer finde ich so gar nicht gerade.
Nee, finde ich auch.
Ja.
Ja. Und dann so ein bisschen tatsächlich auch was Steiniges, finde ich. Sagt denn der Chat? Äußert sich der Chat irgendwie?
Der Chat sagt, da sind nicht, ich weiß nicht, ich glaube, die trinken gar nicht so viel mit. Chrysophyllax trinkt mit und sagt auch Kirsche, siehst du?
Okay, Kirsche.
Kirsche, sagt er.
Ist doch Kirsche drin.
Ist Kirsche drin. Immer, da ist doch Kirsche drin. Spassemackenkirsche. So nennen wir die Sendung. Spassemackenkirschwein. Nein, so nennen wir die Sendung nicht. Der ist, was ich ganz witzig finde, wollte ich dich dissen, tagelang jetzt schon. Rotwein im Sommer, du bist so bescheuert. Weißt du so, ne? Macht man, also Rotwein im Sommer ist ja, das geht ja gar nicht. Aber der ist das Gegenteil von einem Rotwein, den man nicht im Sommer trinken sollte. Also der hat so eine, der so eine, so eine, so was Frisches, Leichtes, ja, obwohl er gar nicht frisch und leicht ist. Das ist sehr. Boah.
Also ich finde ihn schon frisch und also ziemlich frisch und leicht auch.
Vielleicht
also
meinen wir was Unterschiedliches mit frisch. Meinst du frisch im Sinne von jung?
Nee, ich meine also, okay. Frisch im Sinne von die richtige Säure. Mhm. Und die richtige Leichtigkeit sozusagen an Aromen, die den Wein halt nicht schwer macht. Ne? Also die nicht fett oder so irgendwie breit oder so. Nee, der ist schlank. Mhm. Der ist schlank. Der, ist, der hat eine schöne Säure. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Frucht. Also da ist, der ist mir ein bisschen zu leicht am Gaumen.
Obwohl, nee, wenn ihr den mal. Da kommt noch was. Also so im Nachgang kommt noch richtig Sauerkirsch. So. Mhm. Also ordentlich Sauerkirsch.
Ja. Frische, also wirklich frische Fruchtaromen. Ne? Mhm. Ist wirklich so wie gerade geerntet. Mhm. Ja, und ist halt. Ist jetzt auch kein Holz mit dabei, denke ich. Das dürfte ein reiner Edelstahlausbau sein. Also da ist jetzt.
Der ist fast noch unangenehm jung, ne? Also das Fruchtige finde ich fast so, als hätte man es zu früh geerntet, das Obst.
Nee, das finde ich gar nicht.
Ich bin kein Sauerkirschenfreund, vielleicht liegt es daran.
Vielleicht, ja.
Mir schmecken Sauerkirschen halt immer, als hätte man sie zu früh geerntet. Okay.
Ja, okay. Nee, also finde ich grundsätzlich erstmal schön, den Wein. Mhm. Also lecker so, ne? Also einfach lecker, unkompliziert, lecker, saftig, frisch. Echt ein schöner Sommerspätburgunder. Mhm. Finde ich auch.
Allerdings, was? 11 Euro? 12 Euro?
Ja, 11,90 ist jetzt nicht günstig dafür.
Nicht für alle Tage, ne? Da nimmst du dann lieber meine Spätburgunder-Empfehlung. Plagge Tesch. Der Liter für 5 Euro, der Rotwein für den Sommer. Also, traumhaft.
Mhm. Ja, den habe ich ja bisher noch nicht probiert. Das muss ich dann
mal tun. Ich lasse dir mal einen Karton halt zukommen.
Oder so. Ja, ich habe ja den Karton Crew Ale auch durch.
Ach so, ja, genau. Ich hatte dir ein Bierchen geschickt.
Das war
ja
sehr schön, genau.
Hatte ich dir das Ale geschickt oder das Pale Ale oder das India Pale Ale?
Nee, das Pale Ale.
Okay, dann kriegst du das nächste Mal einen Kasten India Pale Ale.
Ja, das ist tatsächlich auch noch besser.
Ich musste mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Also ich finde, mit IPA habe ich ein bisschen Probleme, weil das doch extrem hopfig ist. Mhm. Aber das Crew IPA ist, das sticht nochmal raus. Also es ist wirklich da,
Das Beste, was ich bisher getrunken habe aus Deutschland, ist das Fritz IPA. Mhm. Musst du mal gucken, der Typ, ich weiß nicht, der heißt auch Fritz.
Ach so.
Der kommt aus Bonn und der macht aber jetzt irgendwo anders sein Bier, also nicht weit entfernt, irgendwo Richtung Ruhrgebiet. Das ist richtig gut. Das ist wirklich richtig gut. Also das ist schon so sehr gutes englisches oder New York, weiß ich nicht, Brooklyn-Niveau. Also das ist schon echt super. Ja. Aber ich fand das Crew IPA auch toll. Und
der Kasten ist super, ne?
Ja, und so eine Kiste plötzlich vor der Tür stehen zu haben, fand ich auch super.
Gerne.
Ja.
Schenke, super Sache. Schön.
Ja, es ist super Sache. So völlig unvorbereitet, wie so völlig unerwartet, besser gesagt, ist das echt schön. Ja.
Meinem Vater habe ich ein Sortiment belgisches Bier geschickt.
Okay.
Vom Bierzwerg. Mhm. Allein schon, weil der Bierzwerg heißt, muss man da sein Bier kaufen, finde ich. Der hat das irgendwie nicht verstanden und hat das erstmal stehen lassen und dachte, was ist denn hier los? Dann habe ich irgendwann mal gesagt, und wie war es Bier? Ach, von dir war das. Das steht noch im Keller, da habe ich mich nicht rangetraut.
Der dachte, da kommt jemand irgendwann und holt es wieder ab. Genau. Sag mal, klein.
Haben Sie das Bier das angenommen?
Bier. Ja. Hm. Ja, was in dem Zusammenhang noch zu empfehlen wäre, wäre das Bier beziehungsweise die Seite bierkompass.de. Die hört sich jetzt nicht so toll an wie der Bierzwerg, aber das ist der Sebastian Sauer, der auch für die Kölner Braustelle verantwortlich ist. Mhm. Die Kölner Braustelle ist irgendwie die kleinste Kölner Brauerei, die sogar Altbier braut und
dürfen die das?
Ja, die dürfen das, ja. Und der gehört wahrscheinlich im Moment so zu den deutschen Bierkoryphäen. Mhm. Junger Kerl. Ich habe den jetzt kennengelernt irgendwann letztens in Köln, auch bei einer Veranstaltung vom Thorsten schon wieder. Ne? Der taucht irgendwie ständig auf, der Thorsten. Der hatte irgendwie gekocht und dazu gab es eben verschiedene Craft-Biere.
Aha.
Das steht bei mir im Blog. Einfach Craft-Bierabend in Köln, mal gucken.
Das Gemeine ist, er hatte mich ja auch eingeladen, aber ich war halt genau an dem Wochenende nicht in Köln, sondern nicht an dem danach.
Mist. Ja, und an dem danach hat er ja dann auch eine Sonderveranstaltung gemacht, nämlich am Muttertag, am Sonntag.
War ich da und habe das nur verpasst oder so?
Vielleicht hatte er dich auch dazu eingeladen und warst dann die Woche drauf da.
Irgendwas hat er mich eingeladen. Also irgendwann ich bin halt eingeladen worden und der dann das, ich konnte halt nicht.
War ein sehr schöner Abend.
Natürlich, ich war ja nicht da.
Ja, klar, eben.
Ich glaube, ich trinke jetzt einfach den Gin.
Ja, in Bier.
Ja.
Ich peppe jetzt einfach mal meinen Josten und Klein mit Gin auf.
Genau.
Verdammt.
Der wird jetzt aufgesprittet und dann verhökern wann als Port. Port habe ich auch noch hier.
Oh Gott.
Wir haben noch eine Verabredung zu diesem Vintage-Port, der glücklicherweise bei mir im Schrank liegt.
Stimmt.
Mein Lieber, jetzt nicht hier schwächeln, was Port angeht.
Das stimmt. LBV, ne?
Nee, das ist, glaube ich, noch nicht. Nee, das ist der Elb. Nee, der ist noch teurer.
Okay.
Das ist ein, was ist denn das? Das ist ein Taylor's, wie heißt denn das? Das ist kein Taylor's LBV, sondern ein.
Ja, dann einfach ein Vintage.
Vintage, 2000er Vintage, glaube ich, ist das oder sowas. Also der.
Das war irgendwas sehr teures.
Das war entsetzlich teuer. Und ich habe den bestellt, als ich noch in diesem geilen Hochhaus da in Charlottenburg gewohnt habe, nachdem mich meine damalige Freundin verlassen hatte, wo ich so zusammengebrochen bin.
Ja.
Also ich bin irgendwie eine Woche zusammengebrochen, zu der du glücklicherweise da warst. Und danach die Wochen habe ich, ja, ich weiß nicht, meine kompletten Vorräte ausgetrunken. dann immer neu bestellt, wenn ich so besoffen da saß und irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. Und da habe ich mir mal gedacht, so, eine große Flasche, scheiß doch aufs Geld. Es ist doch sowieso alles egal. Weißt du, so die, ne? Fatalismus halt. Ja. Naja. Ja, jetzt haben wir ihn.
Ja.
Der ist lecker, der Josten und Klein. Gefällt mir sehr gut.
Doch, schön. Also, ich finde ihn einen Ticken zu leicht, aber es ist nicht schlimm. Also, es ist schon.
Echt?
Ja. So eher von der Frucht, also insgesamt, sondern so ein bisschen, er hätte so ein bisschen ausgeprägtere Frucht am Gaumen haben können, finde ich.
Ich habe gerade gedacht, den könnte man sogar ein bisschen kühlen, dann könnte der auch ganz gut schmecken noch.
Ja, das könnte gut sein. Ja, doch schön. Also 2011 gegründet, das Weingut, das ist schon, das ist jetzt der zweite Jahrgang. Also der eine, glaube ich, Geisenheim-Absolvent, der andere hat halt eine Lehre als Winzer gemacht. Die kommen, glaube ich, beide eben aus Remagen. Kennen sich hier schon.
Überhaupt nicht klar, dass Winzer ein Lehrberuf ist. Ne? Ich dachte, das
ist man. Nee, das habe ich irgendwie in der Sendung mit dem Severin mitbekommen, dass du das gar nicht wusstest.
Ich dachte, man ist das halt. Also wer halt Wein macht, ist halt Winzer. Und es gibt halt Geisenheim, wo man es noch studieren kann.
Ja, ich glaube, es gibt alle drei Varianten. Ne? Du kannst ja auch einfach so Winzer sein. Also du musst es jetzt nicht. Du musst keine Lehre machen und du musst es auch nicht studieren. Also ich kenne auch Leute, die haben halt mit Trial and Error und mit Praktika sozusagen sich das Ganze erarbeitet. Das geht natürlich auch. Ja, Jost und Klein, ungewöhnlich sozusagen, dass sie zwei Weingebiete beackern, nämlich den Mittelrhein mit Riesling und Sauvignon Blanc und dann eben die Ahr hoch in Maischoss mit dem Spätburgunder und auch ein wenig Frühburgunder, wobei sie daraus jetzt noch keinen eigenen Wein gekeltert haben. Es sei denn, der Rosé, den sie auch im Programm haben, da steht Spätburgunder und Regent.
Was ich auch bemerkenswert finde, ist, aber das sagtest du ja schon, der hat sehr wenig Gerbstoffe, ohnehin schon. Der hatte auch so, ne? Also null Pelz im Mund.
Ja, also Gerbstoffe können Spätburgunder durchaus schon haben, ne? Also eben dann durch die Kerne, ne? Also weniger durch die Haut dann eben, sondern eher durch die Kerne, aber hat er nicht, ne? Hat er nicht. Naja, und dann eben wird gerne sozusagen ein bisschen Gerbstoff genommen durchs Holz. Also ich meine, der Pinot hat einfach sehr viel Kraft und weil er eben so viel Kraft hat, kann man ihn eben auch gut ins Holz legen. Mhm. Was bei sehr guten oder spitzen Spätburgundern dann im Allgemeinen eben auch gemacht wird. Mhm. Ja? Also bis zum Abwinken. Ja? Also es gibt auch einfach viel, viel völlig überholztes Zeug, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Also Frankreich ist sowieso sozusagen der Urgrund. Er heißt auch Spätburgunder natürlich, weil er eben tatsächlich aus dem Burgund kommt. Mhm. Gehört somit zu den ältesten Kulturrebsorten, die wir hier so haben. Und gehört auch mit zu denen, von denen sich ganz viele dann auch entwickelt haben. Ne? Es gibt sozusagen so Urrebsorten. Eine davon ist Cabernet Franc. Dann gibt es einen weißen Heunisch zum Beispiel, von dem aus sich viele Rebsorten wie Riesling zum Beispiel entwickelt haben. Mhm. Traminer ist auch eine ganz alte Rebsorte. Und eben auch der Spätburgunder, der wahrscheinlich schon auch vor den Römern oder mit den Römern in Frankreich angebaut wurde. Und ja, den gibt es halt in verschiedenen leichten Mutationen oder Varianten. Ne?
Aber die Römer, die haben das noch nicht so gemacht, wie heutzutage Wein gemacht wird. Ne? Die haben das einfach vergären lassen, sich dann eingezwitschert und gut war.
Ja, also okay. Beim Wein ist es sowieso so, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal.
Als ich das fragte, habe ich das auch schon gedacht. Aber
Wein war über Jahrhunderte hinweg eben auch in starkem Maße Wasserersatz, ne? Weil, ja. Weil eben Wasser schwer, also rein sauberes Wasser schwer zu kriegen war. Mhm. Und deswegen hat man halt Wein vergoren. Der hatte dann eben, der war im Allgemeinen sauer. Also ich weiß beispielsweise, dass man im Mittelalter in Zülpich, ja, also ich meine, es sagt den meisten Leuten jetzt nichts, aber es ist Voreifel, irgendwo zwischen Köln und
Was ist denn, genau, ja, zwischen Köln und Köln demnächst und gelegenen Eifel. Demnächst gelegenen Mittelgebirge.
Also, ja, was echt kühl war, und die haben es auch in der kleinen Eiszeit, die ja irgendwie so bis ins 17. Jahrhundert gedauert hat, die haben halt da Wein angebaut, ja. Und das kann nur ein gruseliges Zeug gewesen sein. Es kann kaum jemals ausgereift sein, aber sie haben ihn halt angebaut und vergoren und Wein draus gemacht, der dann auch dünner war, denke ich, und einfach sauer, aber sie haben ihn eben genommen und auch mehrere Liter am Tag im Zweifel davon getrunken, weil sie im Zweifel halt kein gutes Wasser hatten.
Ein bekannter Historiker, also nicht ein bekannter Historiker, sondern ein Bekannter von mir, der Historiker ist, sagte auch mal, im Grunde waren früher alle betrunken. Mhm. Also auch die Kinder.
Ja, immer so eine
Grundheiterkeit. Genau. Ja, also immer ein bisschen besoffen gewesen. Ja. Zwischenfrage aus dem Chat. Mhm. Eigentlich gibt es mehrere Zwischenfragen aus dem Chat. Die eine, weil jetzt habe ich die Mistzeile verdingst. Ist der Jahrgang das Jahr, in dem die Traube geerntet wurde, oder ist es das Jahr, in dem der Wein in die Flasche kommt? Jahr der Ernte, beziehungsweise der Lese. Das ist
das Jahr der Ernte.
Man sagt ja Lese.
Oder Lese, genau. Ja. Die Lese, genau. Weil das sozusagen ja auch im Zweifelsfall ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn der Wein dann auf den Markt kommt und der ist schon 5 Jahre alt, dann weißt du als Käufer halt, oh, der hat lange im Holz oder lange dann noch auf der Flasche gelegen, gereift im Keller. Das kostet ja den Winzer auch immer eine ganze Menge Geld, dass man so einen Wein eben lange lagert, bis er dann sozusagen trinkreif auf den Markt kommt. Und sowas kann man eben dann auch tatsächlich nur vermitteln, wenn der Jahrgang der Lese draufsteht. Mhm. Und was einfach total wichtig ist für die sich ein bisschen stärker damit auseinandersetzen, die wollen halt wissen, welcher Jahrgang es ist, weil die eben selber auch nachgucken können, wie oder selber im Kopf haben, wie gut oder schlecht der Jahrgang denn auch war. Ne? Wie gut war jetzt ein 2012er Jahrgang an der Ahr oder wie gut war er in Baden oder in Franken, wo eben beispielsweise auch Spätburgunder angebaut wird. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und entsprechend kaufe ich halt im Zweifelsfall auch die Sachen. Ne?
Ja. Also es ist beispielsweise. Das heißt auch, dass dieser Josten und Klein, der ist gerade abgefüllt worden, ne? Vor ein paar Wochen dann wahrscheinlich.
Ja, ich denke schon. Also
was denkst du, wie lange man den lagern kann? Also diesen 2012er
Pinot Noir. Josten und Klein würde ich jetzt wegtrinken. Mhm. Über die nächsten 2 Jahre hinweg.
Okay. Ja. Also gar nicht.
Ich glaube jetzt nicht, dass er dafür gemacht ist, dass man ihn länger lagert. Ich glaube, alle drei Weine sind jetzt nicht wirklich dafür gemacht, dass man sie länger lagert. Nee. Das sind Einstiegsburgunder. Die sollen im Wesentlichen Frucht transportieren und Spaß machen und sind jetzt nicht die Weine, die sozusagen sich mit zunehmendem Alter dann auch noch weiter positiv entwickeln.
Mhm. Ja. Womit machen wir dann weiter?
Ich würde sagen, ja, mit, auch wenn es sozusagen ein Jahrgangssprung dann von 2012 nach 2010 ist und dann kommen wir nochmal nach 2011 zurück. Egal, wir machen weiter mit Enderle und Moll, Pinot Noir aus Baden. Und
Moll. Ja. So, da bin ich wieder. Warte mal, ich mach's mal wieder hier. Effektvolles Einschütten. Sekunde. Achtung.
Ich muss ja sagen.
Ist ja noch heller. Ah ja, hast du ja schon angekündigt.
Genau, ne? Und ein bisschen orange, ne?
Ja, geil.
Ja, was.
Der sieht aus wie ein Rosé. Das ist ein Rosé.
Oder ein Orange-Wein, ja. Das ist echt witzig.
Das ist doch ein Rosé.
Das sieht echt so aus.
Das sieht wirklich aus von der Farbe her wie ein umgekippter Rosé. Weißt du, wenn so ein sehr dichter Rosé gekippt ist und so ins Braune sticht dann irgendwann.
Ja, genau.
So eine Farbe hat der, ganz witzig.
Also hier siehst du schon, das ist jetzt Einstiegsburgunder-Qualität von Enderle und Moll. Der kostet auch so etwa das Geld, meine ich, 11,90. Ja,
irgendwie so irgendwas so um die 10, 11, 12 Euro haben wir bezahlt. Was waren das? 70 Euro mit Versand, glaube ich, hat der ganze Spaß gekostet, oder?
Ja, genau, davon war ein etwas teurer. Ja, 11,80, also 10 Cent günstiger jetzt als der Jusen und Klein. Der ist aber jetzt auch schon von 2010. Ne? Der geht jetzt schon ins dritte Jahr. Mhm. Ne? Sieht man, also er hat sozusagen so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der immer die Farbe hatte, aber ich gehe mal davon aus, dass er schon ein bisschen orangener geworden ist, bräunlicher, jetzt in den letzten Zeit, aber von der Nase her riecht er super, finde ich.
Ja.
Von der Nase her riecht der super, das hört sich auch an.
Ja.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, die Römer haben, Amphoren vergoren, was ein bisschen was jetzt wieder aufkommt auch, ne? Es gibt wieder so eine Szene, vor allen Dingen bei Weinen aus
Mittelaltermarkt, ne?
Ja, auch. Nee, es gibt einfach.
Möchten Sie Met oder Wein aus dem Ton, aus der Amphore?
Also zum einen gibt es halt in den Ländern, die in denen wieder mehr Wein angebaut wird, die seit mehreren tausend Jahren Wein anbauen, also rund ums Schwarzmeer beispielsweise, Georgien oder so. Mhm. Da hat man immer Wein in Tongefäßen ausgebaut. Aber es gibt halt auch andere Winzer, die damit experimentieren. Also eine meiner Lieblingswinzerinnen, Elisabetta Foradori aus dem Trentino, die hat jetzt 10 Jahre experimentiert und hat sich jetzt sozusagen sich eine eigene Amphorenform also über die Experimente hinweg sozusagen geschaffen oder lässt die sich bauen. Und die Weine daraus, also vor allen Dingen jetzt die Rotweine, die sind exzellent, sind super. Und die haben halt im Gegensatz jetzt sag mal, zu sehr hochwertigen anderen Rotweinen, die fast immer im Holz ausgebaut sind, die haben halt diese Holzgerbstoffe nicht, ne?
Ja.
Das kann auch mal sehr angenehm sein. Ne?
Ja. Und sie haben trotzdem, da ist dann wahrscheinlich, ist in der Amphore irgendwie Luftaustausch oder sind die komplett dicht? Die sind ganz dicht, ne?
Die werden dann abgedeckt und das.
Aber das Material selber ist nicht, da diffundiert nichts durch, ne, oder?
Ja.
Obwohl, nee, kann nicht. Ich meine, wie oft findet man Amphoren irgendwo am Grund des Meeres und da ist was drin, was nicht, oder?
Nee, genau. Nee, da kommt es auch, glaube ich, gefährlich. Also es wird so Mikro, super Mikro, irgendwas wird da schon durchkommen, ne? Aber also mit Sicherheit deutlich weniger als beim Holz, ne?
Mhm.
Und die werden halt in diesen Amphoren auch tatsächlich so stabil, dass man sie auch überhaupt nicht mehr schwefeln muss dann nachher.
Ja? Wow.
Ja. Also das ist schon sehr ziemlich reines Produkt dann, ne? Schon ganz interessant. Also es gibt auch ganz schräge Weine aus Amphoren, die man aber auch mal probiert haben kann. Also wer mal auf solche Weine stößt, die irgendwie aus teilweise Kroatien auch kommen oder eben aus Georgien oder Armenien oder so. Ich war jetzt in London auf einer Messe, da waren Weine aus Armenien auch in diesen Amphoren ausgebaut. Das ist schon schräg, ne? Also weil es teilweise auch tatsächlich so ein bisschen nach Ton schmeckt, tatsächlich. So wie andere Weine nach Stein schmecken, schmeckt dann plötzlich ein Wein so ein bisschen nach diesem gebrannten Ton.
Mhm.
Ja.
Klingt aber interessant. Also,
ja, ist auch interessant. Also es ist halt Freak-Wein. Ne?
Aber von London, du warst auf dem Chart, ne?
Ja, ja.
Geiler
ja,
genau. Blick, oder? Ist das ein geiler Blick?
Ja, das ist schon irre.
Ich kann das ja, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Ich habe halt all die Jahre immer allen empfohlen, auch wenn das so eine Touristennummer ist, mit dem London Eye zu fahren, also diesem Riesenrad. Kann man auch immer noch machen, weil das steht ja schön dicht an Westminster und so. Aber was halt dreimal cooler ist, ist The Shard. Das ist irgendwie das höchste Gebäude der Stadt, das ist frisch gebaut. Da kannst du halt hochfahren und guckst dann runter und kannst eben, guckst halt einfach so auf den Tower. Schon irgendwie.
Ja, und ich glaube, wenn du wirklich, wirklich gute Sicht hast, dann kannst du wirklich unglaublich weit gucken. Also ja, die Sicht wirst du in London relativ selten haben, aber wenn, dann kannst du wirklich unglaublich weit gucken. Ja. Aber es ist auch so schon ein Erlebnis.
Spektakulär,
also, ja. Also es ist schon spektakulär. Also das Spektakulärste fand ich eigentlich, dass über mir dann auch noch Leute da hingen und gearbeitet haben.
Oh, die waren bei mir nicht da.
Ja, das war schon echt abgefahren. Und was halt wirklich schräg ist, ist an der ganzen Nummer, ist, dass die ganze Zeit so Sphärenchöre da.
Ja, ja, also das klingt, das spielen, ist halt.
Ne? So als, also die machen aus dem Ganzen halt so ein quasi religiöses, genau, leicht mystisches
Erlebnis, genau.
Ja, genau.
Das nervt also, halt auch diese Choräle, also weil das ist ja, halt, das ja, sind ja, halt nicht mal richtig Choräle, sondern es ist so eine Mischung aus so gregorianische Choräle und irgendwie Billo-Soundeffekten und du hast die ganze Zeit, hörst du so ein. Und sollst dich dann irgendwie berührt fühlen. Dabei ist das geil genug, da rauszugucken irgendwie.
Ja, schon. Ja, eben. Eben.
Ja. Diese Geräusche waren echt albern.
Ja. Ja, aber war wieder schön in London. Es war echt super. Ich war jetzt so lange nicht da und es hat echt großen Spaß gemacht.
Ja, kann schön. Man immer mal machen. Also ich bin aber auch jedes Mal wieder froh, wenn ich nach Hause kann, weil es doch eine sehr anstrengende Stadt ist.
Sehr, ich fand es auch sehr anstrengend, super laut alles.
Egal, also gerade touristisch, sagen wir mal für Touristen. Wenn man,
super laut.
Ich glaube, wenn man da lebt, ist das gar nicht so schlimm, weil dann kannst du dich halt auch zurückziehen, so wie hier in Berlin auch. Ich kriege ja auch nichts mit von dem Trubel der Stadt. Aber so 4 Tage Tourist ist echt krass jedes Mal, finde ich.
Ja, ich war halt im Wesentlichen ja auf Weinmessen, aber auch die waren eben echt laut. Und also ich fand es auch, egal wo ich war, auch Restaurant oder Bus, selbst im Bus war es irgendwie laut immer, wenn ich mit Bus bin. Also ich weiß auch nicht, ich irgendwann klingelt mir quasi voll die Ohren irgendwie. Ja. Ja.
Noch eine Frage aus dem Chat. In Restaurants gibt es beim Wein häufig Wasser dazu. Warum das? Ganz einfach, mein Lieber. Du solltest immer mindestens so viel Wasser trinken, wie du Alkohol trinkst.
Mhm.
Als Stützwasser. Dann ist der Kater am nächsten Morgen nicht ganz so schlimm.
Ja, auch beim Bier, ne?
Auch beim Bier. Also immer viel Wasser dazu. Auch beim Cocktail. Immer nach dem Cocktail. Also eine gute Bar stellt dir auch sowieso immer noch ein Wasser mit dahin. Daran erkennt man auch eine gute Bar, ob es gratis Wasser dazu gibt. Und zwar einfach in rauen Mengen immer nachgeschenkt, wenn du Cocktails trinkst.
Genau, so wie es beim guten Kaffee in Italien, oder eigentlich in Italien ist es Standard eigentlich, oder Österreich, dass man halt Wasser auch zum Kaffee kriegt, sollte man eigentlich auch immer ein Wasser zum Wein kriegen.
Ja.
Ja.
Ist sehr lohnenswert, also.
Ja, auf jeden Fall.
Weil man, es ist halt, sonst kriegt man halt einen Kater. Riecht wesentlich schwächer, riecht der, ne? Also ist nicht ganz so, nicht so, so satt und üppig.
Nee, es ist nicht so, also da merkst du schon, dass er schon ein bisschen reifer hat. Der andere hatte deutlich saftigere und frischere Fruchtaromen.
Ja.
Das hier ist schon so ein bisschen, das geht schon in reifere Noten, finde ich.
Was immer noch ich sauer, total, aber ja.
Total irre, finde irgendwie ist, also zumindest habe ich das Gefühl, dass der Wein so ein bisschen nach Orange riecht. Also der hat ja nicht nur eine orange Tönung, ich finde auch, dass der so ein bisschen nach Orange oder Orangenhaut, man sagt ja so gerne Orangenzest.
Ne? Welcher Arsch ist eigentlich zum ersten Mal mit diesem Scheißwort gekommen? Das geht mir,
ich habe keine Ahnung.
Wie lange ich alleine gebraucht habe, um rauszufinden, was Zesten sein sollen. Das ist halt abgehobelte Orangenhaut.
Ja. Aber
warum
Orangenhaut,
sagt er nicht?
Wobei ich ja bei Orangenhaut dann auch immer an sowas Zesten. Körperliches denke, ne? So, weißt du? Deswegen, ja, oder?
Nee, ich überhaupt nicht.
Ja, jetzt grad,
also es gibt so ein Ding, das
hat sich irgendwie bei mir tief eingebrannt.
Nee, es gibt so ein Ding, das ich mit Orangen und Körperteilen verbinde. Das ist, das hat mir mal eine Kanadierin, die ich im Urlaub kennengelernt habe, die war irgendwie auch sehr, die war echt zünftig. Irgendwann meinte sie auch mal, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, dass sie a nice pair of tits hätte. But in the future, I know in the future they will look like oranges in socks.
Oh.
Und, genau, das war so böse.
Das ist schon böse, ja.
Die war aber insgesamt recht cool. Ihr Onkel hieß Clint Eastwood.
Das ist natürlich auch cool.
Also es ist der war nicht Clint Eastwood, sondern
er hieß nur so.
Ist halt Familie Eastwood aus Kanada und er Clint hieß halt Ostwald. Wirklich Clint. Ja. Naja, das ist das Einzige. Aber jetzt so Orangenhaut habe ich jetzt nicht mit Orangenhaut. Also Orangenhaut verbinde ich mit Obst.
Okay.
Da ist mein Gehirn.
Kannst du irgendwie Orange riechen da drin oder eher nicht?
Achso, warte, ich mach nochmal rein. Ich weiß, was du meinst, aber es ist nicht Orange.
Okay.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht Orange, das ist irgendwas. Ich weiß, ja.
Auf jeden Fall rieche ich den total gerne. Ich finde es super, super schönen Duft. Mhm. Es ist halt auch so ein bisschen kräuterig dabei. Also hier ist auch vielleicht so ein bisschen mehr Erdbeere als beim ersten. Ja. Ne? Oder überhaupt Erdbeere, im Gegensatz zum ersten.
Ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, nee. Ich will die ganze Zeit Rübenkraut sagen, aber das ist Quatsch. Es ist das, es ist völliger Quatsch. Irgendetwas Ahornsirup?
Ahornsirup.
Oder bin ich jetzt einfach nur, weil Eastwood? Aber ich weiß, was du mit Orange meinst. Also was du als Orange identifizierst, aber das würde ich im Leben nicht als Orange identifizieren. Ich weiß aber nicht, als was.
Okay. Ahornsirup ist nicht ganz daneben, würde ich sagen.
Es ist eine braune, zähflüssige, ja. Süße Sache, die man sich aufs Brot schmieren kann und das vielleicht auch schon mal getan hat. Es ist auch nicht ganz Ahornsirup, aber ja, irgendwie.
Nee, es ist aber auch nicht ganz Zuckerrübensirup, es ist eher so ein Karamellsirup.
So Melasse.
Aber auch nicht so richtig.
Ja.
Und es ist halt, also auch nicht, um es falsch zu verstehen, es ist überhaupt nicht sirupartig, ne, der Wein. Also gar nicht. Ne? Es ist auch ein ganz, also auch in der Nase eigentlich ein leicht, also einerseits leicht, so ein bisschen schwebend, auf der anderen Seite eben schon üppig vom Duftspektrum her.
Da ist in jedem Fall mehr drin als in dem davor. Also das ist einfach mehr drin. Also ja, das ist ein bisschen tiefgründiger.
So tiefer, ne?
Ja, genau. Aber nicht so leicht identifizierbar, finde ich.
Nee, stimmt. Ich rätsel auch noch.
Ich guck mal im Chat.
Vielleicht sollte man mal trinken.
Was hat, ja, wir haben ja einen Chatter, der mittrinkt, Chrysophylax.
Mhm.
Schreibt auch nichts. Hier wird Amarena-Kirsche in den Raum geworfen, schreibt er. Die sitzen irgendwie zusammen und hören sich unseren Wahnsinn an.
Ja.
Aber Amarena-Kirsche finde ich gar nicht so schlecht. Aber auch das ist es nicht. Also
ist auch nicht so richtig, ne? Nee. Ich habe übrigens hier zwei Gläser stehen. Ich habe ja immer dieses Gabriel-Glas, wovon ich schon öfter geredet habe. Und ich hatte ja irgendwie von Schott Zwiesel diese ganze Wine-Classics-Serie zugeschickt bekommen. Und obwohl die das Design gewöhnungsbedürftig ist, trinke ich jetzt die Weine hier aus dem Chardonnay-Glas. Chardonnay ist ja auch Burgunder. Und das eigentliche Burgunder-Glas von denen ist mir ein bisschen zu groß. Und das Chardonnay-Glas ist total schön zum Trinken, finde ich.
Aber die hatten, das waren das mit dem ausgebörtelten Rand so, ne? Das mit dem,
ja, so dieses kaminartig nach oben gehen.
Ja, nee.
Ja, habe ich zuerst auch gedacht.
Geh mir aber weg.
Ja, nee. Ich finde das hier jetzt wirklich schön. Muss ich echt sagen. Gefällt mir.
Wonach riecht das?
Wenn du noch grübelst, ich rede noch so ein bisschen, Pinot Noir ist so im, übrigens mit den Franken tatsächlich, also mit Karl dem Großen, nach Deutschland gekommen. Und zwar, soweit man es irgendwie, stimmt gar nicht, Karl der Große, Karl der Dritte war es. Also irgendwie, aber irgendwie so 9. Jahrhundert. Und ist dann wohl am Bodensee zum ersten Mal angebaut worden. Und wurde lange Zeit als Kläfner bezeichnet oder Kläfner.
Mhm.
Wobei mich ja interessieren würde, ich bin ja in Kleve geboren und Kleve war ja auch schon damals irgendwie zumindest Burg und Festungssitz. Ob das irgendwas damit zu tun hat, aber da habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt. Den Begriff Kläfner jedenfalls, den gibt's immer noch. Der wird jedoch heutzutage nicht mehr für Spätburgunder verwendet, sondern für Frühburgunder. Und zwar vor allen Dingen in Württemberg. Also wer mal auf Kläfner trifft, und vielleicht treffen wir auch nochmal auf Kläfner, weil ich irgendwann noch ein württembergisches Weingut namens Kistenmacher-Hengerer vorstellen wollte, der macht halt einen super schönen Frühburgunder.
Kistenmacher-Hengerer?
Kistenmacher-Hengerer, ja genau.
Von Hauptkopf auf Ulm.
Ja genau, sowas. Klefner von Kistenmacher und Hängerer Incorporated.
Von Hauptkopf auf Ulm.
Ja, Klefner. Genau. Und Klefner, also Frühburgunder, ist sozusagen eine Mutation vom Spätburgunder. Das, ne, hat sich irgendwann aus dem Spätburgunder entwickelt. Mhm. Schwarzriesling zum Beispiel ist auch ein Abkömmling vom, vom Spätburgunder. Und auch die weißen Burgunder, also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, stammen vom Spätburgunder ab beispielsweise. Ne?
Ich habe mir irgendwann mal einen Honig gekauft. Der war, ich weiß nicht, was für Blüten das waren, woraus der war oder angeblich war. Der war sehr dunkel und nicht so süß, wie ich es von Honig gewohnt bin. Ich weiß wirklich nicht mehr, was das war, aber dieser Wein erinnert mich in der Nase, also der Geruch erinnert mich sehr an diesen Honig. Ich weiß aber echt nicht mehr, was das war. Der war furchtbar teuer in einem winzig kleinen Glas.
Sag mal, ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, aber hat es irgendwas von Sanddorn?
Das kann ich nicht sagen. Sanddorn habe ich nicht gespeichert bei mir im Kopf.
Also ich auch nicht so richtig. Ich habe nur noch so eine Ahnung von Sanddorn, aber ja, wie auch immer. Auf jeden Fall toller Duft. Und ich finde, er schmeckt auch toll. Also es ist... Mhm. Man merkt hier den Holzeinsatz. Mhm. Ne? Hat so ein... Das schwingt sozusagen das Holz irgendwie mit. Er hat auch einen cremigeren Geschmack. Mhm. Der eben vom Holz.
Ja, ist auch nicht ganz nicht so eckig, ne? Also das meinst du mit cremig, ne? Weil der andere, der war ja doch sehr, sehr eckig.
Ja, der ist weich, also streng. Ja.
Hat auch mehr Pelz, ne? Mehr Tannin drin. Mhm. Längeren Abgang da auch.
Ja.
Insgesamt ist der runder.
Ja.
Also der hatte, der davor, dass der, wie hieß er, naja, der davor.
Josten Klein.
Ja, ich bin schon wieder dritte Glas getrunken.
Inderle und Moll und Josten und Klein.
Genau, Josten Klein. Da war die Säure halt sehr dominant. Ne? Auch im Nachhall war die Säure sehr dominant. Also die war okay, aber die war dominant. Und hat dann irgendwie, wie so Sauerkirsche halt. Und das hier ist schon eher, als hättest du irgendwie einen Obstsalat gegessen. Also mit so ein paar mehr Geschmacks.
Auf jeden Richtung, Fall, finde ich auch.
Die dann auch noch bleiben. Ja.
Also sehr elegant schon für das Preisniveau, finde ich das super. Echt super.
Mhm. Aber auch sehr gefährlich. Kannst du auch so wegreißen, das Zeug.
Kannst du auch so wegreißen, aber hast du auch wirklich, also es ist wirklich fein.
Ja.
Es ist echt fein.
Wirklich, der ist wirklich toll. Also und ich bin nun wirklich kein großer Rotweinfreund, aber der ist echt toll.
Das Schöne halt, und deswegen trinke ich Pinot Noir einfach auch so wahnsinnig gerne mittlerweile. Er hat halt, also ich trinke auch nicht mehr so gerne Rotwein. Vor allen Dingen eben nicht diese üppigen, fetten Teile. Ne? Mhm. Und die Dinger, die irgendwie 14, teilweise mittlerweile 15 Volumenprozent haben und so, wo du dann nach einem Glas eigentlich satt bist. Und das ist halt bei diesen Weinen nicht. Ne? Ich meine, die haben Kraft. Die haben Kraft, die haben Opulenz, die haben, also die können auch super komplex sein. Aber wenn sie gut gemacht sind und wenn sie nicht zu viel Holz haben, das kann halt natürlich passieren, aber wenn sie nicht zu viel Holz haben, dann sind die einfach gleichzeitig sozusagen neben dieser Kraft sind sie trotzdem irgendwie schlank und im besten Falle frisch und haben halt eigentlich so eine Leichtigkeit, die man eher in einem Weißwein zu misst, sozusagen. Mhm.
Ne? Stimmt. Hat übrigens auch der Spätburgunder vom Fleisch.
Ja. Ah ja, okay.
Also der ist natürlich sofort weg. Ne? Den trinkst du, der schmeckt schön, ist irgendwie nett und süffig, aber der ist halt sofort weg. Da erinnerst du dich auch nicht wirklich. Also, aber es wird ein Liter 5 Euro. Hey, besser geht das. Also billiger kannst du dich nicht besaufen.
Falsch machen, wenn's.
Genau.
Ja, Enderle, Sven Enderle und Florian Moll, die haben den Laden 2007 gegründet. Und zwar indem einer von beiden, ich weiß jetzt nicht, wer es war, die Möglichkeit hatte, irgendwo in der Nähe von, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo es ist, Ettertheim, Kenzingen, Lahr, Schwarzwald, irgendwo die Ecke. Irgendwo, also es ist oberhalb von Freiburg.
Hast du eigentlich Besuch?
Nee,
weil Menschen aber es
stehen Menschen vor der Tür und das Fenster ist hier so ein bisschen Das Fenster ist ein bisschen kaputt, also sprich, ich krieg's nicht mehr ganz zu, ganz dicht.
Hamburg.
Soll repariert werden.
Von wegen.
Ist aber noch nicht.
Hamburg hat's. Die
Küche ist ja eigentlich renoviert worden, aber das Fenster haben sie irgendwie übersehen. Also es geht nicht ganz zu. Aber es wird eben repariert.
Mhm.
Ja. Ja, genau. Die hatten irgendwie die Möglichkeit, 2 Hektar zu erwerben und haben das dann eben auch getan und sind relativ schnell damit, also mit den Weinen, die sie da machen, bekannt geworden. Das sind so.
Zu Recht.
So, ja, ne? Ja, finde ich auch. So ein bisschen Shooting Stars sozusagen in der Szene. Ich habe letztens in einem New Yorker Weinblog darüber gelesen. Der hat, glaube ich, ein paar Weine von denen importiert sogar. Der war also hin und weg, also fand das unglaublich. Überhaupt, also im Ausland ist dann vor allen Dingen natürlich Riesling bekannt aus Deutschland, aber seit einigen Jahren kommt halt immer stärker der Spätburgunder. Und wenn man so sich internationale Verkostungen anschaut, wo Kritiker dann eben Spätburgunder oder Pinot eben besser gesagt bewerten, dann schneiden die Deutschen immer, immer besser ab und gehören mittlerweile wirklich zu den bestbewerteten Pinots weltweit. Ja.
Schön.
Ja, das ist wirklich toll. Also ich meine, wenn man jetzt die Crème de la Crème französischer Burgunder hat, dann kommen die da noch nicht mit und vielleicht werden sie es auch nie können, weil es halt so ein paar exponierte Lagen in Burgund gibt, wo also eine der bekanntesten ist Romanée-Conti beispielsweise, also die Domaine de la Romanée-Conti, die so ein paar Lagen hat, wo kaum was anderes drankommt. Ja. Einfach weil da sozusagen alles stimmig zusammenkommt. Aber unterhalb dieser Super-Elite, wo dann halt die Flaschen auch ein paar tausend Euro kosten können. Ja, ne? Angebot und Nachfrage.
Ja, klar.
Das ist einfach so. Das ist Wahnsinn. Also es sind halt Mini-Parzellen teilweise, die nur ganz wenig Ertrag bringen und wo es dann halt auch immer nur ein paar hundert Flaschen gibt. Oder
wo wahrscheinlich auch niemand weiß, ob die das Geld wirklich wert sind, weil sich bisher noch niemand getraut hat, das aufzumachen in den letzten 30 Jahren oder so. Ne?
Doch.
Ja.
Doch. Also schon. Das wird schon auch.
Ich denke mal, wenn ich mir für 5.000 Euro eine Flasche Wein kaufen würde, ich würde die hinstellen und denken, oh Gott. Ich habe ja schon Schiss, eine 40-Euro-Flasche aufzumachen, weil ich denke, dann ist sie weg. Führt dann dazu, dass ich sie hinterher wegschütte, weil sie umgekippt ist, aber hey.
Ich hatte letztes Jahr das Glück von Romanée Conti und zwar von dem sozusagen von dem größten und von dem in Anführungsstrichen einfachsten Wein, den sie haben. Da kostet dann, glaube ich, die Flasche 300 oder 400 Euro. Tatsächlich mal was probieren zu dürfen. Und ich hatte wirklich Angst davor. Ich hatte wirklich Angst davor, weil ich dachte, verdammte Hacke, was ist, wenn
der das dich das jetzt gar Beste, nicht
begeistert?
Ja. Ach so, ich dachte, wenn das Beste ist, was du je getrunken hast, nee, und alles andere danach verblasst.
Das hätte ich ja toll gefunden.
Okay.
Aber ich wollte einfach immer mal so einen Wein probieren und normalerweise komme ich natürlich nicht dazu. Mhm. Ja? Zumal die halt hier in Deutschland auch wenig verkauft werden. Also wenn jetzt beispielsweise wenn ich jetzt beispielsweise in England schreiben würde, dann hätte ich einmal im Jahr die Möglichkeit, unter Umständen eben vom Generalimporteur von DRC, so werden die abgekürzt, Domaine de Romanée-Conti, eingeladen zu werden. Die machen nämlich einmal im Jahr ein Tasting und stellen den neuen Jahrgang vor. Ne? Ja, genau. Ja,
solltest du dich da vielleicht mal bewerben, oder?
Sowas passiert aber hier in Deutschland eben nicht. Also insofern musst du eben schon Glück haben. Und ich hatte halt Glück, irgendwie den probieren zu dürfen. Und ich hatte, der stand sozusagen als letzter in einer Reihe von 20 Burgundern. Und alle davor waren schlecht.
Mhm.
Ja? Also, und die waren auch schon bis zu 160 Euro die Flasche teuer. Und die haben mich alle überhaupt gar nicht überzeugt. Und dann kam der. Und es war der Hammer. Es war wirklich ein Hammer. Unglaublich gut. Und es war schon, also es war eben der einfachere dieser Weine. Und der war jung, 2009er Jahrgang, aber es war unglaublich gut.
Was hätte der gekostet, wenn du die Flasche gekauft hättest?
Ich glaube 300, 400 Euro oder so, wenn nicht sogar teurer. Ja, ja, das steht außer Frage, ne? Also ja, das würde ich dafür nie bezahlen, ne?
Nee, selbst in meinen besten Jahren wo ich, also ich habe in meinen besten Jahren echt viel Geld verdient. Das ist auch schon 10 Jahre her. Selbst da hätte ich es nicht gebracht, 300 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Also da habe ich echt viel Geld für allen Scheiß ausgegeben, aber das hätte ich nicht geschafft.
Nee, das wäre auch.
Das ist für ein Essen, also für ein komplettes Essen okay, bei so einem Sternekoch oder sowas, ne? Ja. Das kann man mal bringen so in seinem Leben, aber für eine Flasche Alkohol, das hätte ich nicht, nee.
Also was ich noch machen würde, es wäre, ich habe letztens irgendwann das Glück gehabt, bei einem Geburtstag einen Cheval Blanc, also eines dieser Spitzenweingüter aus dem Bordeaux, Jahrgang 73 zu trinken. Und dieser Wein, der ist noch zu erwerben und der kostet, glaube ich, 180 Euro die Flasche. Ne? Mhm. Also das mit 5, 6 Leuten jetzt zu machen und dann die Flasche aufzumachen und zu trinken, das würde ich machen.
Der Witz ist, ich hätte halt ein Problem damit, 300 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Ich habe kein Problem damit, 50 Euro für ein Glas auszugeben.
Mhm. Ja, so in etwa.
Ne? Also 50 Euro für ein Glas Wein, das ich im Leben sonst nicht trinken würde, weil ich keine 300 ausgeben will, das würde ich, glaube ich, noch bringen. Da würde ich dann auch hinterher sagen, so, hättest du auch einen Puff gehen können für das Geld. Aber
wäre der Puff auch nicht gut gewesen.
Nee, wäre ein Billardpuff gewesen, aber.
Ja, eben. Ob das dann besser wäre.
Hätte ich mich vorher halt mit noch so einem 3-Euro-Kartonwein besoffen, dann hätte ich halt nicht so gemerkt.
Oh Gott. Ja. Das ist jetzt auch keine schöne Vorstellung.
Nee.
Erst einen Krisenkarton geleert und dann, wie auch immer.
Oh, Krisenkarton geht ja noch. Also dann gibt es ja noch wesentlich schlimmere Sachen.
Ja, der ist glaube ich von Tofterup. Das ist so ein Däne, der in Spanien Wein macht und das ist eigentlich ganz gut.
Ich fand die super. Also die Krisenbox, das ist so ein, müsst ihr mal gucken, das ist glaube ich von Vinos vertreibt die. Ne?
Ja.
3 Liter, wie heißt das hier, so ein Bag-in-Box. Also,
ja, genau.
BIP. Plastik, evakuierter Plastikschlauch in einem Pappkarton. Hält sich also ewig nach dem Aufmachen, hält es glaube ich immer so 6 oder 8 Wochen. 3 Liter, halt. 10 Euro.
Ja, genau.
Und die haben einen Tempranillo, die haben einen, was ist denn der Weiße? Ich weiß gar nicht, was der Weiße für einer war.
Alles Spanier, ne?
Das sind alles Spanier, das ist
ein. El Salvinos, genau. Ja, das wird entweder. Das wird entweder hier Rueda, also Verdejo sein oder Viura oder
was könnte es sein? Ich weiß es nicht mehr. Der Weiße jedenfalls, den fand ich nicht so gut. Der war mir, der hatte so einen bitteren Beigeschmack. Den kann man zum Essen, also wenn du irgendwo im Grillen bist oder sowas, dann kannst du den Weißen zum Essen, geht das okay. Aber nur so, um sich so einen zu zwitschern unter Freunden, fand ich den Weißen irgendwie nicht so gut. Aber die beiden Roten, die hatten, die fand ich ernsthaft toll. Also das ist wirklich 3 Liter, 10 Euro, da kannst du. Ja, das war also
ja,
schon.
Ja, das ist sowieso bei Vinos. Das sind.
Wenn du das flaschenweise, kaufen wolltest, würdest du locker mal so, ich sag mal, 5, 6 Euro für eine Flasche hinlegen. Oh. Und dann kaufe ich mir lieber so ein Kartönchen, wenn ich sowieso gerne Wein trinke. Und kannst du zum Kochen nehmen. Ist dann halt auch egal, weißt du, dann ist halt, sonst hast du, wenn du jetzt irgendwie so eine Pinot-Flasche offen hast für einen Zehner und du brauchst irgendwie 1/4 Liter zum Ablöschen, das willst du da ja auch nicht so unbedingt rausholen.
Nee, eben. Ja. Und also wenn du sozusagen dann auch noch CO2-technisch denkst, dann ist natürlich so eine Box unschlagbar, ne? Weil ich sag mal jetzt 5 Flaschen, Glasflaschen Wein von Spanien her rüber zu schaffen oder eine Plastikbox, die nichts wiegt und weniger Platz wegnimmt, das ist natürlich viel besser, ne? Vom
Footprint her. Und was die ja auch machen bei Vinos, das fand ich auch eine ganz nette Idee. Da gibt es so eine White-Label-Serie.
Ja, Vino de Mesa
heißt Mesa, die. Genau. Und Mesa. Da erzählen sie dann immer so eine Legende drumherum, die ich nicht fresse.
Das ist schon so. Das ist,
es ist keine Legende.
Ja, das Problem ist sozusagen, also der Vorteil für Vinos ist, das sind sozusagen Krisengewinnler. Ne? Die haben die Spanier. Also in Spanien sind in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich viele Weingüter entstanden, neu, auch tolle Weingüter, aber das Problem ist halt, dass die Spanier kein Geld mehr haben. Das heißt, die werden den Wein im eigenen Land überhaupt nicht mehr los. Die sind auf den Export angewiesen und das kann aber der Export nicht auffangen. Ja. Das heißt tatsächlich, dass die bei Vinos den Weingütern und wirklich renommierten Weingütern den Wein abkaufen zum Spottpreis, damit die wenigstens ein bisschen Kohle kriegen und die Lager leer räumen können, damit sie überhaupt den ersten Jahrgang da reinkriegen. Und aber damit sozusagen die die nicht ihren Ruf verlieren, indem sie eben ihre Weine zu billig anbieten, bieten sie sie halt als No-Name-Weine an.
Ja, super. Ja, weil die Legende sagt ja, das sind berühmte Weingüter, die haben Überkapazitäten und die haben wir günstig kaufen können. Das ist dann ja, okay, dann ist das nur.
Ist im Prinzip so.
Im Prinzip ist es so, ja.
Die haben Überkapazitäten, weil der heimische Markt halt fast komplett weggebrochen ist und die Spanier eh lieber Bier trinken.
Und dann verkaufen die halt Weine, also White-Label-Weine, die heißen dann irgendwie Mesa 6 oder Mesa 8 oder sowas gibt's oder 8,5 oder so gibt's. Und das ist dann halt immer, also Mesa 6 ist dann ein Wein für 6 Euro. Der schreiben sie dazu halt normalerweise, wenn es mit einem Markenlabel wäre, irgendwie, ich glaube, das Doppelte jeweils kosten würde. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, 10 oder so, ne?
Ja.
Oder? Nee, warte, Mesa 6 war, glaube ich, im dann eigentlich ein 15-Euro-Wein.
Kommt nicht an.
Und das ist schon, also die sind schon echt gut. Also ich finde immer die Originalpreise, denke ich mir dann jedes Mal so, hätte ich nicht bezahlt.
Okay.
Also die sie aufrufen, wo sie dann sagen, der hätte eigentlich 15 gekostet. Ich habe das auch irgendwann mal verblockt auf Stackenblochen, da habe ich mir so einen geholt. Da habe ich, glaube ich, auch gesagt, okay, sie haben behauptet, der hätte 15 gekostet. 10 hätte ich locker bezahlt, aber ich musste nur 6 bezahlen oder so. Also es ist immer ein gutes Geschäft. Also die kann man echt empfehlen, finde ich. Also diese Mesa-Dinger.
Man kann den ganzen Laden auch empfehlen, weil die echt Ahnung haben.
Ja, also und freundliche Leute sind. Ist ja auch wichtig. Dass man, also die sind halt auch zu Ahnungslosen sind die nett. Und das finde ich immer schön.
Das ist gut, ja. Mhm.
Es geht weiter. Oh, warte, da war noch eine Frage aus dem Chat eben. Wie macht man eigentlich Rosé? Das ist ganz einfach. Man kauft eine Flasche Weißwein, eine Flasche Rotwein, ja, und dann mischt man, bis man die Farbe hat, die die Oma gerne trinkt. Und alle anderen kaufen sich einen richtigen Rosé, weil das nämlich auch ein Universum ist, in dem es extrem viel zu entdecken gibt, habe ich festgestellt.
Ja,
ich habe also ja mein Leben lang gedacht.
Das könnte man natürlich machen, darf man aber nicht.
Ich habe ja mein Leben lang gedacht, Rosé wäre wirklich gemischt. Ich habe das echt gedacht.
Ja, warum auch nicht? In der Champagne ist das so. Also kann es so sein. Ja, ja. Und es gibt halt, es gibt auch in Deutschland den Rotling oder so, ne? Da, ich meine, da dürfte man das auch machen, aber das weiß ich nicht genau. Also, wo Rosé draufsteht oder Weißherbst oder so, das ist ein sogenannter Saftabzug. Im Französischen heißt es Saignier-Verfahren, also Saignier ist, glaube ich, Blut, ne? Blutig. Also ich erkläre es ganz kurz und ganz einfach. Du hast einen Rotwein, ja. Bei einem Rotwein ist es ja so, also du hast eben Trauben mit roten Häuten, die presst du an. Und dann läuft der erste Saft raus, ne? Und wenn du jetzt die Rotweintrauben direkt abpresst, also ohne dass der Saft mit den Traubenhäuten länger in Kontakt kommt, dann kannst du aus diesem Prinzip Rotweintrauben kannst du einen Weißwein machen. Da ist dann Blanc de Noir. Mhm. Ja, weiß von roten Trauben. Wenn du jetzt den Saft für ein paar Stunden oder Tage auf der Maische, so nennt sich das ja, stehen lässt, dann nimmt der Saft so langsam, aber sicher eben Farbe von den Traubenhäuten auf.
Mhm.
So. Und je nachdem, wie kräftig du sozusagen das haben willst, lässt es halt länger stehen. Das ist dann die Maischestandzeit. Und dann machst du irgendwann den Bottich auf und dann fließt halt der Rosé ab.
Ja.
Und dann kannst du aber aus dem Rest kannst du, und das ist halt eigentlich das Clevere dabei oder das Interessante für viele Weingüter, aus dem Rest kannst du einen konzentrierteren Rotwein machen. Weil du hast schon ein bisschen Saft abgezogen und dann presst du halt irgendwann richtig ordentlich und dann lässt du halt das Ganze eben ordentlich auf der Maische stehen und hast einen etwas konzentrierteren Rotwein. Ne? Und aus dem Saftabzug, aus dem ersten Saftabzug hast du halt, machst du halt ein Rosé und das ist halt das übliche Verfahren. Und in der Champagne darf man, also in der Champagne macht man das auch entweder so oder dort darf man tatsächlich und es gibt auch noch irgendwo einen kleines Weinbaugebiet, glaube ich, in Slowenien oder so, da ist das auch irgendwie traditionell so. Da darfst du den Weißwein und Rotwein zusammenmischen.
Und jetzt nochmal in Kürze und zum Mitschreiben für die Landwirtschaft. Rosé ist im Grunde ein Rotwein, der nicht so lange mit seinen Traubenhäuten in Kontakt gewesen ist.
Ja.
Ja. Also ein sehr heller Rotwein, wenn man so will.
Ein sehr heller Rotwein.
Ja.
Genau.
Und ein wirklich, das ist auch Rosé, ist oft ist Rosé ein bisschen billig. Kommt so ein bisschen billig daher. Und wenn man sich aber die Mühe macht, mal in dieses Rosé-Universum reinzugucken und die billigen so rausfiltriert, ist enorm, was es da gibt. Also das sind auch nochmal ganz, ganz eigenartige Geschmacksrichtungen, die man da findet. Also weil es halt weder rot noch weiß ist. Und so rot und weiß kennt man halt, aber das ist halt nochmal was Neues. Also kann ich auch noch empfehlen. So. Ja.
Und was wirklich auch super passt, ist Rosé und Schaum. Also wirklich ist auch immer populärer geworden. Also Rosé Champagner oder überhaupt Rosé Cremant oder was auch immer. Das ist wirklich toll. Also
ein sehr geiles Bild.
Passt einfach super zusammen.
Freund von mir ist ausgewandert nach Indonesien. Und hat 2010 dann da seine Freundin geheiratet und hat eingeladen. Also nicht, also er hat auf Bali geheiratet. Das ist dann da so, in Indonesien fährt man nach Bali, das ist halt wie hier so Mallorca oder sowas. Fährt man nach Bali und hat dann irgendwie, mietet sich irgendwie da stehen halt Villen rum, die kannst du mieten für einen Apfel und ein Ei und hast dann eine Hochzeitsparty und alles am Strand und so. Und der hat halt auch alle eingeladen, wir mussten halt selber zahlen, also die Reise. Und hat halt gesagt, okay, wir wollen keine Geschenke haben, weil wir sind echt wohlhabend.
ja.
Aber was halt echt schwierig ist, ist in Indonesien, das ist ein muslimisches Land, Alkohol zu kaufen. Da sind so absurde Steuern drauf, dass du wirklich für eine Flasche sauren Rotwein, also ich habe in einem Restaurant eine Flasche Rotwein gekriegt, die hat 30 Euro gekostet. Der war so fies, dass ich den nicht trinken konnte. Also noch nicht mal, um mich einfach nur zu besaufen. Also das sind so die Preisklassen, in denen das da unterwegs ist. Und der hat halt gesagt, passt auf, wir würden gern Champagner trinken, wir würden gern Rosé-Champagner trinken, bringt keine Geschenke mit. Jeder, der kommt, darf eine Flasche Alkohol einführen. Bitte bringt alle Rosé-Champagner mit. Und dann standen da halt 200 Flaschen Rosé-Champagner rum, was ein wirklich sehr, sehr geiles Bild war. Mhm. Und das Beste war, ein paar von uns hatten halt nicht so diese Standarddinger, so Moët und Veuve und sowas mitgebracht.
Nee, hattest du nicht den Rosé de Sagny von La Monnier Bernier dabei?
Genau, den hatte ich dabei, den La Monnier. Ja. Und irgendwann dachte ich so, also wir standen da so rum, waren schon ein bisschen angetötet und ich dachte so, fuck ey, ich will unbedingt auch mal diesen Rosé probieren. Weil wir hatten uns dann auch noch so über Wein unterhalten und bla. Und ich sagte, haben wir den schon gehabt? Habt ihr den irgendwo gesehen? Und ich meine alle, nee, haben wir noch nicht. Dann bin ich da zu diesem Boy gegangen, also dem der da so den Wein also verwaltet hat. Und meinte, hier, was ist denn hier mit dem Rosé und so? Was sind denn das für Flaschen da hinten? Und meinte, das sind so, also ich habe erstmal alle Flaschen nach vorne gestellt, bei denen ich wusste, was es ist. Bei den anderen war ich mir nicht so sicher, nicht, dass da was Billiges dabei war. Und dann stand da halt noch so 8 Flaschen. Mhm. Extrem geiles, teures Zeug. Also das heißt, alle haben Veuve und Moët gesoffen, also diesen Durchschnitt Billo-Kram. Und wir haben uns dann hinterher die Ärsche zugelötet mit extrem teurem Rosé. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
das sieht halt schön. Sehr geil aus, wenn überall Roséflaschen rumstehen. Also, und schmeckt toll, ja.
Ja.
Ach, herrlich.
Finde ich auch.
Das war meine Rosé-Champagner-Geschichte. Kommen wir zu etwas völlig anderem.
Ja.
Doktor von Bassermann Jordan. Spätburgunder 2011 trocken aus der Pfalz.
Aus der Pfalz, genau. Also, das ist jetzt sozusagen totaler Schwenk, weil wir jetzt zwei Garagenweingüter hatten, in Anführungsstrichen, oder auch ohne Anführungsstriche. Und das ist jetzt so eines der ältesten renommierten Weingüter in Deutschland. Dr. Bassermann Jordan aus der Pfalz. Das ist eines der drei großen B, nennt man die auch gerne, nämlich Buhl, also Reichsrat von Buhl.
Reichsrat von
Buhl. Von Buhl, dann Dr. Bassermann Jordan und dann Böcklin-Wolf. Das sind drei große Privatweingüter aus der Pfalz, die es halt auch schon lange gibt. Zwei davon gehören mittlerweile einer Konzerngruppe oder Konzern, weiß ich nicht, ob man es Konzern nennt. Die heißen Niederberger, das ist ein Druckunternehmen und die machen irgendwie diverse andere Sachen. Die haben noch zusätzlich das Weingut von Winning, das ist auch in der Pfalz, auch ein sehr angesehenes Weingut. Der hat die halt irgendwann aufgekauft.
Anmerkung aus dem Chat. Weinmanufaktur Geheimer Rat Doktor von Bassermann Jordan GmbH. Der Firmenname passt in kein Überweisungsformular.
Ja. Also es gibt den Reichsrat von Buhl und den Geheimer Rat Doktor von Bassermann Jordan. Genau.
Ist jetzt der ist sehr dunkel. Aber was heißt sehr dunkel? Er ist immer noch hell im Vergleich zu irgendwelchen spanischen Weinen.
Ja.
Aber der dunkelste des Abends.
Ja, der dunkelste des Abends. Das ist ein 2011er Spätburgunder. Ist sozusagen auch die Einstiegsklasse des Weingutes, wobei dieses Weingut dezidiert ein Riesling-Weingut ist. Die haben, glaube ich, zu 92-93% Riesling stehen im Weinberg und machen jetzt nicht unbedingt, sind jetzt nicht unbedingt bekannt für Spätburgunder. Aber ich dachte, es ist vielleicht mal interessant.
Ja, schaden kann das
nicht. Hatte den nie probiert bisher und dachte, genau, schaden kann es nicht. Die Pfalz an sich allerdings ist auch renommiert mittlerweile, was Spätburgunder angeht. Also wir haben in der nächsten Sendung haben wir ein Weingut aus der Pfalz, von denen haben wir dann den Schwarzriesling. Die gehören mit im Moment zum Besten, was man so an Spätburgunder in Deutschland auch bekommen kann.
Pfälzer übrigens kann man ganz hervorragend betrollen. indem man ihnen sagt, sie reden wie Saarländer. Und Saarländer, wenn du ihnen sagst, sie reden wie Pfälzer. Das ist super, geht total gut. Ist ein bisschen wie Franken und Bayern.
Okay.
Also wenn du mal irgendwie einen Pfälzer kennenlernst, dem du auf den Keks gehst, bist du aus dem Saarland?
Sehr schön.
Und auch, du bist aus dem Saarland, ne? Ich mag ja euren Dialekt. Ich mag ja den saarländischen Dialekt wirklich.
Ja.
Jetzt wüsste also der Chat gerne, wie der Familie Hoppenstedt Weinverkäuferspruch war, der natürlich Namenspatron für deinen Blog ist und deinen Podcast, deinen eigenen, ne? Nämlich original verkorkt.
Genau.
Abgezapft und original verkorkt von
Paluba und Söhne.
Ja. Schmeckt alles wie der zweite. Einer wie der andere Qualität.
Und es war ja tatsächlich früher üblich, also als der Loriot das gemacht hat, er guckt ja immer sozusagen in die Realität, und damals war die Realität tatsächlich, dass dass es Weingüter gab, die eben die Leute rumgeschickt haben.
Da kommt dann der Vertreter nach Hause.
Wieder, ja. Genau, wieder Staubsaugervertreter gab es halt die Weinvertreter.
Mhm. Ja, die mit der wichtigen Nachricht von Professor Pirkheimer. Der Asteroid Tetra hat sich aus seiner Umlaufbahn gelöst und rast auf die Erde zu. Nur wer innerlich und äußerlich rein ist, kann den Aufstieg. Das ist Papa Ante Portas, wo dann diese Bürstenverkäufer kommen.
Ach so.
Mit dem schönen Dialog. Wie war das? Du hast doch nichts unterschrieben, oder? Nein, das wird alles abgebucht.
Sehr schön. Stimmt.
Na, das war da war, ich weiß nicht, meine Eltern haben früher so Wein gekauft. Ich kann mich daran erinnern, es gab ein Weingut, die dann später auch ganz tief in diesen Glykolskandal, glaube ich, war
Pirot,
das Pirot, genau. Pirot,
ne? Das war der größte das größte Weingut, das das so gehandhabt hat, ja.
Ja, und ich weiß, die sind dann da kam dann irgendwie einmal im Jahr kam dann irgendwie der Vertreter von denen vorbei, hat irgendwie ein paar Flaschen aufgemacht, und dann gab's halt damals, weiß nicht, das müssen die 70er gewesen sein oder so. Kann ich dran erinnern, haben meine Eltern immer so ein bisschen Wein gekauft, und wenn man da mal dran getrunken hat, der war immer zuckersüß. Mhm. Das war halt auch die Zeit, damals gab es halt nur zuckersüßen deutschen Weißwein.
Genau.
Der bis heute das Bild deutschen Weißweines im Ausland im Negativen geprägt hat eigentlich.
Ne? Genau, mit Liebfrauenmilch und Blue Nun.
Mit was?
Blue Nun, also blaue Nonne, und Liebfrauenmilch. Das kennt jeder, ne? In den USA oder England oder so. Und das steht da auch immer noch rum. Also ja. Es ist immer noch ein Exportschlager sozusagen. Dieses aufgezuckerte Zeug irgendwo, was ursprünglich aus Rheinhessen kam, aber dann auch an der Nahe und weiß ich nicht, Pfalz wahrscheinlich auch.
Weil ist halt egal, du schmeckst halt sowieso nicht, was drin ist. Ne?
Nee,
ist halt
völlig egal.
Süßes, fuseliges Wasser.
Ja, genau.
Also dieser, der Spätburgunder jetzt, also der.
Ja.
Wie heißt der?
Bassermann Jordan?
Bassermann Jordan, genau. Ich wollte Sonnenbassermann sagen, aber das ist irgendeine Nudelfirma oder so.
Ja, genau. Ja, ja.
Der ist mit mehr, der hat mehr Frucht. Also der ist.
Ich fand ihn in der Nase im ersten Moment so ein bisschen grüner.
Ja. Ne? Ja, eher, aber naja. Ich finde das Grüne, was er hat, also ich wollte sowas sagen wie Schimmel. Im besten Sinne. Der Schimmel, weißt du, wenn du so in den Keller gehst,
ja.
Und es gibt so eine Ecke, wo so ein bisschen Schimmel ist.
Ja.
So dieser Geruch, der okay, ja auch immer ja. So ein bisschen gemüsig, muffig riecht.
Ja, ja, das ist so ein bisschen so ein Muffton ist halt.
Genau.
Dann, ja.
Und auch da, ne, wieder gesagt, im besten Sinne. Also ich finde, das ist bisher alles nicht schlimm. Also ich finde Gerüche, auch wenn sie zunächst mal wie irgendetwas heißen, was man eklig findet, finde ich eigentlich nicht schlimm im Wein. Also ich habe oft schon auch so käsig. Ist auch sowas, wo man denken würde, bäh, ja. Aber ich habe schon käsige Weine gehabt, die toll waren. Also richtig spektakulär.
Es geht auch ein bisschen weg dann mit zunehmendem Schütteln sozusagen, Schwenken im Glas. Und dann kommt so ein bisschen mehr die Frucht raus, ja.
Und das ist eine.
Also ich finde, es ist so ein bisschen wie eingelegte Erdbeere. Also es ist keine frische Erdbeere. Ja, so ein bisschen wie Erdbeersirupig. So Erdbeersirup.
Dazu riecht es mir zu säuerlich.
Also ja, für Erdbeere riecht es... Dann tut auch noch ein bisschen...
Essig bei.
Saures dazu. Genau, so ein bisschen...
Essig-Erdbeere.
Erdbeerbalsamico. Das ist doch Erdbeerbalsamico.
Gibt es das schon? Sonst verkaufen wir denen das. Der Hipster kauft doch heutzutage alles.
Alles. Du musst halt nur gucken, dass du eine Sonderedition machst oder eine limitierte Edition in einem Und halt Storytelling, ne?
Ja, ja, klar, muss
unbedingt, genau. Muss halt das Richtige dazu erzählen, ja. Dann geht das schon.
Moleskine, ne? Ja. Schon, wie hieß er, Bruce Chatwin, der berühmte Schriftsteller. Und denkst du immer so, wer?
Ja, die haben jetzt eine AG draus gemacht, ne? Unglaublich.
Ja,
die sind so erfolgreich mit den Dingern, ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, ich auch.
Ich auch, ja. Und die sind auch toll. Ja. Also und ich habe ja auch schon die anderen versucht. Also ist so einmal quer durch alle von diesen Notizbüchern gekauft, weil ich da auch immer meine Sendungsnotizen reinmache im Radio und so. Darum auch schön robuster haben will. Aber ich bin immer wieder bei denen gelandet, weil die dann doch das schönere Papier haben und so.
Ja, ich auch. Ich finde es auch gut. Also das ist irgendwie... es ist eine Frau, die das ins Leben gerufen hat. Die hat irgendwie, weiß ich nicht, was vorher gemacht, Grafikdesign oder so. Und jetzt das Geld im Prinzip auch geliehen, ne, um das zu realisieren. Ich habe jetzt letztens irgendwie einen Artikel gelesen über den Gründer von DM. Wie heißt der nochmal? Hier der mit dem...
Götz Werner.
Götz Werner, genau. Ja, der hat auch sich das Geld geliehen von einem, der schon irgendwelche Läden in einer anderen Branche hatte. Der ist heutzutage... zu 50% an dem Unternehmen beteiligt. Mhm. Der freut sich auch.
Das glaube ich, ja. Mhm. Ist mir bisher noch nie passiert, sowas, dass einer von mir Geld, also das schon, dass jemand von mir Geld haben wollte, aber.
Ja, aber nicht, um es irgendwie gewinnbringend zu investieren.
Selbst das, aber die zwei Male, wo ich danach gefragt wurde und gesagt habe, nee, du tut mir, ich bin gerade klamm, war das auch gut, dass ich das gesagt habe, weil es wäre weg gewesen hinterher.
Okay.
Also. Da ist noch irgendwie so ein. Also bei all der Frucht und all dem grünen Flausch ist noch irgendwas Holziges.
Ja.
Also so ein was dreckig Holziges. Was aber auch wieder dieser Muff, also das Muffige von dem Schimmel, ja. Was ich eben sagte, sein könnte. Also vielleicht ist es tatsächlich irgendwie so ein Ast, der so ein Ast, der an einer Seite so ein bisschen angammelt. Oder so.
Der so dieses gräuliche.
Ja, genau.
Diese Flechten da drauf.
Ja,
hat.
Ja. Hm? Sowas.
Flechten im Wein.
Flechtwein.
Also ehrlich gesagt, er gefällt mir nicht. Hat auch diese Muffton irgendwie am Gaumen.
Oh ja.
Na? Und es kommt jetzt nicht vom Kork oder so, weil es der einzige Schrauber in dem Dreierbund hier ist. Aber er hat was Muffiges.
Er hat was, und vor allen Dingen viel zu viel Pelz für viel zu wenig.
Best.
Ja, also, für viel zu wenig. Also der ist halt, da ist halt eine Säure drin, die ist gar nicht übel. Aber viel mehr ist da auch nicht. Ne?
Nee, es ist wenig präsente Frucht. Es ist. Achso, das andere, was ich gerne eben beim Pinot habe, also diese Unterholz oder auch tatsächlich pilzigen Noten oder so.
Nee, das ist fies.
Erdige oder so, das ist, das muss aber eben sauber sein sozusagen. Mhm. Das hier ist irgendwie so ein bisschen muffig.
Mhm, schmuddelig. Mhm.
Ja, das hatten sie irgendwie in der Kellerecke, die du vorhin hattest, und dann haben sie das wieder in die Flasche gefüllt.
Genau. Das sind kurz, hups, da hat der Schneidereiter hat was verschüttet. Das...
Mhm. Ist übrigens der günstigste der drei, der kostet keine 10 Euro, also genau gesagt 9,90 Euro. Aber das nützt ja dann auch nichts.
Nee.
Tja, da gibt es einen klaren Sieger für mich heute Abend.
Nee, der ist nicht schön. Nee.
Dann trinke ich doch lieber noch mal einen Schluck Enderle und Moll zum Abschluss.
Das hat man ja häufig, oder ich habe das häufig, dass ich irgendeinen Wein habe, der in der Nase ganz, ganz interessant ist und auch irgendwie vielversprechend. Mhm. Wo ich denke, uiuiui, jetzt mal schnell trinken. Und hinten, also wenn dann trinkst, ist er irgendwie doof. Also so langweilig irgendwie, dass du so, ach Mist, ja. Hätte ich doch mal lieber was anderes aufgemacht oder so.
Ja.
Und das ist, passiert mir häufiger. Hm. So.
Ach, dieser Enderle und Moll ist super. Ich muss nochmal den Jost und Klein probieren, aber Enderle und Moll ist echt ein Hit.
Das ist der Favorit für heute, ne? Der orange Wein.
Ja, also echt große Kaufempfehlung. Ja. Also du kriegst du kriegst natürlich mittlerweile unter 10 Euro durchaus gute Spätburgunder. Also jetzt nicht allzu viele, aber es gibt sie. Aber das meiste fängt tatsächlich so mit 11, 12 Euro an. Und dafür ist das hier wirklich ein super Wein. Finde ich echt toll. Klasse.
Ja. Ja, also auch wenn ich dann jetzt nochmal den Spätburgunder von Tesch nochmal zu pluggen für einen Fünfer und den gegen diesen Bassermann Jordan stelle, da hast du also, naja, dann kriegst du erstmal fast die dreifache Menge für das Geld. Und der schmeckt dann auch noch besser. Ja. Also was heißt, der schmeckt nicht besser? Der schmeckt nicht so schlecht.
Mhm.
Das vielleicht. Okay. Also das ist ein ganz anderer Wein. Das ist eine 5-Euro-Liter-Qualität. Kann jetzt nicht kann's irgendwie jetzt nicht der riesige Kracher sein.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, aber der Josten und Klein ist auch, also bleibt toll. Also es ist hat sich auch nochmal irgendwie so ein bisschen verändert jetzt, aber ist einfach schön, frisch, unkompliziert, lecker, saftig. Schon gut auch. Ist halt nicht so tiefsinnig wie der Ender und Moll. Also wirklich so ein Sommer-Pinot Noir, ne? Ist echt super. Dafür ist echt super.
Ah, der Endel ist schön.
Noch Fragen?
Gibt es, Hörerfrage, gibt es irgendein Tool, mit dem ihr den Überblick über die ganzen Weine behaltet, die eure Zunge treffen? Für mich nicht. Also ich habe irgendwann mal versucht, mir das zu notieren und auch so Verkostungsnotizen irgendwo hinzuschreiben. Und ich bin einfach nicht diszipliniert genug dafür, so dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie so drei, vier Produzenten im Kopf, die bei denen ich weiß, das kann ich blind kaufen, das Zeug, mehr aber nicht. So, und ich weiß, ich mag echt gern Riesling und ich mag echt gern Entre-deux-Mer. Aber sonst. Ja, der Entre-deux-Mer, der schmeckt wie eine frische Meeresbrise mit wie eine salzige Brise. Das ist
ja, das ist der große Vorteil an Bordeaux-Weinen, dass sie tatsächlich sowas Salziges haben. Ne? Auch die ganz teuren, guten roten Bordeaux, die haben eine, finde ich, so unwiderstehliche, leichte Salzigkeit dabei. Ja. Das ist echt toll.
Das ist eine Meeresbrise halt. Also wie das, was du irgendwie die ganze Zeit auf der Zunge hast, wenn du an einem ordentlichen Meer stehst.
Ja. Genau. Ja.
Nee, aber ich habe halt überhaupt kein Tool und gar nichts. Hast du da irgendwas?
Also meins heißt WordPress und das war eigentlich der Grund, weshalb ich damals angefangen habe zu bloggen. Ich hatte ein Tool, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es heißt. Ich habe es auch verdrängt.
Ich glaube, ich habe das auch mal, so eine App, ne?
Ja, also
so Keller irgendwas.
Heutzutage App nennt. Ja. Damals gab es ja noch keine. Also ich meine.
Ach so, na, es gab auch irgendeine App. Also irgendeine App hatte ich auch mal. Die hieß, ich weiß noch nicht mehr, wie die hieß, auch so eine Kellerverwaltungs-App.
Stimmt. Die gibt's auch. Es gibt jetzt auch, ich muss es mal in bei dir auf die Seite schreiben, weil ich habe gerade das Telefon gar nicht hier liegen. Ich komme gerade nicht drauf. Es gibt irgendwie sowas wie Instagram für die Weinszene. Also du kannst das Ding abfotografieren, kannst irgendwie Notizen dazu machen, du schickst das letzte Bild hoch, dann wird es sozusagen von denen erkannt, was es für ein Wein ist, die schreiben es drunter und werfen es sozusagen in die Menge. Und du behältst sozusagen natürlich bei dir all das, was du gepostet hast. Also das wäre, du kannst es sozusagen mit einem Smiley oder negativ oder so bewerten, so auf einer Skala, und kannst halt was dazu schreiben. Ne? Ich muss nachgucken, wie es heißt. Aber jetzt ein Computerprogramm habe ich dafür nicht, weil ich tatsächlich am liebsten die Sachen eben in einen Moleskine reinschreibe, wenn ich die Weine probiere, weil ich einfach immer noch gerne von Hand schreibe dafür und eben das überhaupt keine Lust habe, das in irgendein iPad oder sonst irgendwo reinzutippen. Und ich hatte halt damals so ein Programm, was mir aber die gesamte Datenbank irgendwann zerschossen hat.
Ich erinnere mich.
Das habe ich damals als Grund genommen, sozusagen überhaupt mein Blog zu eröffnen. Ich dachte, dann
schreibst du es. Ja, das ist die beste Idee, genau. Verblock einfach, was du trinkst. Das muss ja jetzt nicht irgendwie Lyrik sein.
Nö, das war es bei mir ja auch nicht. Also es war heutzutage keine Lyrik, aber es war halt damals einfach reingeschrieben. Es war wirklich einfach reingeschrieben, und irgendwann hat sich halt über Jahre hinweg das Ganze dann bei mir halt auch verändert Richtung Profession und auch Richtung vernünftig schreiben wollen. Aber am Anfang war es einfach nur reingetippt. Ja.
Ja. Da gab es noch mehr Fragen. Warum verändert sich Wein, wenn er steht? Fragt der Chat gerade nochmal. Weil Luft. Er oxidiert.
Mhm. Ja. Genau. Weil er oxidiert.
Ja, und dann gab es noch eine Frage, die war ganz am Anfang. Gibt es eigentlich ich glaube, das war bei Riesling, irgendwie was, wo man hinstellen kann, sagen kann, so schmeckt ein Riesling. Das ist typischer Riesling-Geschmack. Was kauft man da? Ich habe spontan gedacht, Robert Weil. Ist zwar überteuert.
Also nee, ich finde, Robert Weil ist ein typischer Rheingau-Riesling.
Ah, okay. Ja. Also dann ist vielleicht meine Schwäche Rheingau-Riesling. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist halt dieses schieferige, steinige.
Nee, wir haben keinen Schiefer da.
Echt nicht? Nee. Was habe ich denn
dann? Haben Rheingau keinen Schiefer.
Verwechsel ich denn jetzt Robert Weil, verdammte Axt?
Nee, du, ich glaube nicht, dass du das verwechselst. Aber es ist, also du magst ja die Weine gerne. Und die machen natürlich auch sehr gute Weine. Aber sie machen halt, die haben halt keine Schieferböden.
Okay.
Wir haben irgendwie andere Gesteinsformationen.
Na gut, also, Wagner Stempel hat Schieferböden dann, ne?
Nee,
auch,
nee,
nicht. Auch nicht. Dann verwechsel also ich irgendwas mit Schiefer.
Nee, die haben
ach, ich mir noch ein.
Buntsandsteinböden zum Beispiel. Und,
was würdest du denn sagen? Was ist denn ein typischer Riesling?
Also das typische am Riesling ist vor allen Dingen erstmal, jetzt mal abgesehen davon, dass er nach unterschiedlichen Gesteinssorten tatsächlich und unterschiedlichen Obstsorten und so weiter schmecken kann.
Aber oft Pfirsich, ja, ne?
Oft Pfirsich, ja.
So Weinbergspfirsich halt.
Weinbergspfirsich zum Beispiel. Ich finde, der Riesling hat halt eine prägnante, traubige Note, die andere Sorten nicht haben. Ja, also ein Chardonnay oder ein Grauburgunder hat dieses speziell traubige nicht. Und für mich würde ich sagen, also die klassischsten Rieslinge sind eigentlich für mich die von der Mosel und vielleicht auch von der Saar. Mhm. Also ein Mosel-Kabinett, der darf dann auch ruhig, also klassisch ist der süß auch, ne, also restsüß, also halbtrocken oder so. Das ist, und dann, die kommen halt auch vom Schiefer. Also Mosel und Saar sind halt die klassischen Schieferlagen. Mhm. Ne? Und das sind eigentlich für mich auch die klassischen Rieslinge.
Mhm. Ja. Van Volxem halt, ne?
Leicht. Van Volxem zum Beispiel, ja, wobei Van Volxem halt schon sehr üppige Rieslinge macht.
Ach echt?
Während, ja.
Ja gut, ich hab mal Fritz Haag getrunken, die waren sehr fein.
Ja, das zum Beispiel. Also Fritz Haag ist zum Beispiel ein ganz klassischer Riesling.
Da kannst du halt nicht bezahlen. Ich fand die immer extrem teuer. Wenn ich irgendwo mal Fritz Haag gefunden habe, waren das immer direkt so 15 Euro und mehr.
Ja, die gehören schon mit zu den teureren, das stimmt schon. Aber es gibt auch jede Menge anderer Weingüter von der Mosel, die günstigere Weine machen. Also... Aber das ist eigentlich, das finde ich schon, ist eigentlich ein wirklicher klassischer Riesling-Stil. Mhm.
Ja. Darf ich jetzt meinen Gin?
Ja.
Danke. Guck mal. Ja gut, der ist jetzt viel verdunstet auf die letzten anderthalb Stunden natürlich. Ne?
Ja.
Was aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist.
Total oxidiertes Zeug.
Nee, aber der Alkohol dürfte jetzt reichlich, also dürfte reichlich Alkohol rausgedunstet sein jetzt.
Ich weiß gar nicht, wie viel dunstet denn da raus?
Keine Ahnung, das kann man sicherlich irgendwie, vielleicht kann es ja irgendeiner aus der Hörerschaft mal, das gibt es bestimmt, kann man das berechnen, ne? Also hier sind, was? Steht nicht drauf.
Einfach nachlesen irgendwo.
Hier sind, da steht nicht drauf, wie viel drin ist. Doch hier 43,3 Umdrehungen hat das Zeug. Und wie viel Alkohol verdunstet, wenn man 43,3 Umdrehungen anderthalb Stunden lang offen stehen lässt? Wäre ja mal interessant. Ich gucke jetzt mal.
Und trinkst du den jetzt einfach so? Oder
ich trinke jetzt einen Schluck pur. Ja, ja. Okay. Ja, sonst kannst du es ja nicht beurteilen.
Ja. Könnte ich auch machen, müsste ich aber weglaufen. Ich habe noch so einen Schluck von The Botanist. Mhm. Mm. Das ist von Brooke Luddick. Das ist so eine, eigentlich eine Whisky-Distille.
Botanist?
Mm. The Botanist.
Mhm. Ich habe ja, das, was man auch, kann man ja auch mal erzählen.
Habe ich mir übrigens auf Helgoland besorgt. Ah, ja. Wir haben da ja.
Da will ich ja auch unbedingt meinen, ich will so gerne mal nach Helgoland. Und wir haben sogar, es gibt sogar mindestens einen NSFW-Hörer in Helgoland, auf Helgoland.
Ja, ja, ich weiß.
Der gesagt hat, wir sollen eine Hörertreffen machen.
Zwei mindestens.
Also zwei mindestens, genau.
Zwei gemeldet, glaube ich, ne?
Genau, es gibt zwei. Und heute erzählte mir, ich habe einen Kollegen, dieser Gin ist großartig.
Ja.
Der schmeckt krass, schmeckt sehr lecker. Also der Gin, von dem ich rede, ist Berliner Brandstifter, heißt der. Der hat so eine, also ist schon ein Gin, du merkst es, ist halt schon ordentlich Wacholder. Mhm. Dazu aber so eine nicht,
ah ja, Start Next
übrigens, nicht ja. billige, eine überhaupt nicht billige, zuckerwattige Note.
Okay.
Anders könnte ich es nicht beschreiben. Also stell dir vor, Zuckerwatte in nicht billig. Also Acme-Zuckerwatte. Also richtig geile, also ja, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ja, hat so ein Zuckerwatten-Gin. Sehr lecker. Auch eine Empfehlung. Ich weiß nicht, was die Flasche gekostet hat. Ich glaube, sie war auch ziemlich teuer. Ja, war ein Start-Next-Projekt, genau. Die wollten
Ich guck gerade so ein bisschen, während du redest.
Ja, ja. Ja, kann man mal trinken, ist aber halt Schnaps. Was wichtig ist, ich hatte mal einen Praktikanten. Dieser Praktikant hieß Gabriel, war Russlanddeutscher oder Deutschrusse oder wie man das nennt, also sprach gebrochen Deutsch und kam aus Russland. Und Gabriel hat mir Schnapstrinken beigebracht, was ich ganz nett fand von dem. Also der hat mal eine Party verlassen mit den Worten, keine Schlägerei, langweilig. Was ich auch schon cool fand. Und der sagte halt, okay, wenn du Schnaps trinkst, also hochprozentiges, ist halt wichtig, das hat man auch eben gemerkt, ich habe nichts gesagt. Wichtig, wenn du hochprozentiges trinkst, ist Fresse halten. Mhm. Schluck trinken und den Mund geschlossen halten und erstmal eine Minute oder wenigstens eine halbe Minute durch die Nase atmen. Dann brennt's nämlich nicht. Das, was am Schnaps, beim Schnapstrinken brennt, ist dieser Moment, wo du trinkst so einen Schluck und machst dann entweder, weil du ein ganzer Mann sein willst oder warum auch immer, machst so, das ist ja mal ein Tröpfchen oder sowas. Und dadurch, dass du durch den Mund die Luft einsaugst, brennt das Zeug im Hals und zwar wie Hulle. Und wenn du eben den Mund hältst, also wirklich hältst, noch nicht mal ansatzweise das Ding öffnest, kannst du halt wirklich auch diese weiß ich nicht, diese 55% Wodkas oder wie viel das ist, einfach so wie Wasser in dich reinschütten. Ja. Das tut dann halt nicht weh. Und wenn du dann so, weiß ich nicht, nach 30 Sekunden oder nach einer Minute wieder anfängst, durch den Mund zu atmen, hast du halt immer noch die Aromen im Mund und schmeckst halt immer noch, wie das Zeug schmeckt. Schmeckst halt immer noch, wie das Zeug schmeckt. Was sollte man auch sonst schmecken? Hm? Von dem Zeug. Ja. Ja, schöner Gin.
Okay.
Da sind wir am Ende, ne?
Ja.
Ja.
War doch schön.
War doch schön. War doch geil. Ja, war doch nicht schön. Alles schlecht.
Pinot.
Genau.
Pinot war's.
Pinot war's.
Deutschlands meist angebaute Rotweinsorte und auch die beste und bekannteste, am höchsten ausgezeichnete sozusagen, das Pendant zum Riesling.
Die nächste Folge dreht sich auch um Rotweine?
Ja, da machen wir dann St. Laurent, Schwarzriesling und, was haben wir noch?
Weiß ich nicht. Habe ich vergessen, wie immer.
Ich glaube, wir haben schon Lemberger dabei, ne?
Da sind schon Lemberger, da sind schon Araber dabei. Ja, Movimento September Rosso.
Elbanger hatte ich doch was.
Mann, warum gibt's das nicht auf DVD? Jeden Scheiß gibt's auf DVD. Ja, aber nicht diese Serie, von der ich gerade wieder zitiert habe. Mann. Tassilo, ein Fall für sich. Also falls irgendwer... Ja,
das ist so bitter. Das
falls
ist so,
irgendwer von so bitter, euch...
Dass das einfach nie mehr gekommen ist.
Es gab eine sechsteilige ZDF-Serie, die hieß Tassilo, ein Fall für sich, mit Adolf Hitler... Also Bruno Ganz, als Tassilo S. Grübel, ein halbseidener Privatdetektiv in Lindau am Bodensee, war das, glaube ich. Genau. Ne? Das
mein
ist
bester
irgendwann
Freund war einer der ersten Auftritte hier vom Tatortkommissar genau. aus Kiel.
Genau. Vom Tatortkommissar aus Kiel. Mhm. Das war ein Sechsteiler, gehört zu den witzigsten Sachen, die wir uns einbilden, jemals im Fernsehen gesehen haben. Wahrscheinlich war es total scheiße und wir waren nur 20 Jahre jünger. Das lief irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er im zweiten deutschen Fernsehen. Falls irgendjemand von euch das irgendwo noch aufgenommen hat oder so, oder vielleicht Zugriff aufs ZDF-Archiv hat oder so, wir wären sehr dankbar für Privatkopien.
Ja,
von Tassilo, ein Fall für sich. Schön wär's. Super.
Basiert auf einer Hörspielserie von Martin Walser.
Genau.
Der ja laut Reich-Ranitzky, egal was er schreibt, immer einen Bodensee-Roman geschrieben hat.
Reich-Ranitzky hat sogar gesagt, selbst wenn Walser 2 Jahre in China zubringen würde, käme ein Bodensee-Roman dabei herum. Das war noch geil. Literarisches Quartett. Also, wir haben getrunken und werden sentimental. Das soll nicht sein.
Aber wir hören ja auf jetzt.
Genau, die nächste Ausgabe der Flaschen kommt bestimmt. Dann auch wieder mit Christoph Raffelt, den ihr lesen könnt auf originalverkork.de und mir. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, weiterhin Fragen zu stellen. Auch solche, von denen ihr denkt, huiuiui, das ist bestimmt eine dumme Frage, scheißegal. Wir beantworten alles. Die Fragen stellt ihr im Blog zur Sendung. Und das heißt vrint.de. Tschüss.
Tschüss.